Ja, es ist das Wochenende der kölschen Töne, ihr wisst das. Und der Philipp hat sich auch schon verkleidet. Und mehr dazu im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Allah. Ja, ich mache jetzt erstmal hier das Radio wieder aus, ne? Nicht, dass wir hier noch irgendwelche Probleme mit
GEMA-Gebühren
kriegen. GEMA kriegen, genau. Ne? Geh mal nach Hause, Mann. Ja. So, bei euch ist schon richtig Jeck, ne? Wie heißt das bei euch? Fasching, ne?
Bei uns?
Weißt du gar nicht.
Das sagt schon viel aus, wie groß das hier gespielt wird in Regensburg. Also ich würde Fasching sagen, aber in meiner schwäbischen Heimat würde man es Fasnet bezeichnen.
Ah, und okay. Das ist aber eher alemannisch, ne?
Genau so, ja. Richtung Stuttgart, Sindelfingen, aber eher Richtung Schwäbische Alb, da würde man das wahrscheinlich sagen, aber du, in Regensburg merkt man nicht viel davon. Ich war heute Morgen in der Stadt kurz unterwegs, um zum Krafttraining und zum Physio zu kommen, und boah, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du in bester Laune bist, weil in Köln hier die Korken knallen, dann wüsste ich, glaube ich, gar nicht, dass momentan Karneval ist, weil in Regensburg finde da irgendwie auf der Straße ist da nichts zu erkennen.
Ja, bei uns hätte man zu dir gesagt, guck mal, der geht als Läufer. Ja, geile Verkleidung.
Der geht als Sportler mit einer fetten Sporttasche. Ich bin
durchgestylt. Von oben bis unten verkleidet, Lurens.
Du warst heute schon unterwegs, Ralf.
Ja, also tatsächlich habe ich aber nur kurz die Mädels in die Stadt gebracht.
Zur Party.
Ja, also das, du darfst dir das jetzt nicht so als ein zusammenhängendes Ding vorstellen, sondern man wandelt eher so von entweder Location zu Location, aber weil das Wetter eigentlich ganz gut ist heute.
Also du hast die Sonne im Gesicht, Ralf, wenn ich das mal kurz
jetzt
den Leuten zu Hause mitgebe.
Jetzt habe ich gerade die Sonne im Gesicht, so ist das. Ja, das ist ein bisschen anstrengend auch.
So eine Gesichtshälfte ist voll ausgeleuchtet.
Aber zum Glück wird sie ein bisschen durch die Palmwedel gefiltert.
Ah, okay, ja, natürlich.
Damit ihr mal einen Eindruck vom Luxusleben in Köln habt, ja. Die wird durch Palmwedel gefiltert auf mein Gesicht geworfen.
Auf Ralfs Dachterrasse, die Palmen, die da gepflanzt sind.
Tatsächlich hat es aber heute Mittag schon ein bisschen geregnet, was es nicht schöner macht, ja, weil die meisten Leute dann doch irgendwie leichter bekleidet sind, keine Ahnung, und das nervt dann halt, ja. Aber jetzt so ist es halt einfach eigentlich sehr, 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 sehr cool. Das Wochenende soll nicht so cool sein, ja, aber kommen wir später ja noch zu. Da konzentriere ich mich ja auf die Hallenereignisse, ja, deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Dortmund, und das ist dann auch alles in Ordnung. Aber ist halt Action-Wochenende, ist relativ viel.
Du hast ein gutes Programm am Wochenende, kann man sagen.
Ja, ist es also relativ viel, plus noch Eisschnelllauf-Weltcup am Abend jeweils dazu, also da ist schon ein bisschen was los.
Das ist einfach, ne? So 12-Stunden-Tageswochenende durch, ne? Da, wo wir im besten Falle vielleicht entspannen können, da geht bei dir erst richtig rund, ne?
Ja, aber gut, das gehört ja immer so ein bisschen dazu. Karneval addiert dann halt noch ein paar Stunden drauf.
Ne? Ich
war gestern Abend schon zu einem sehr schönen Konzert. Nee, zum Weibertanz. Also so heißt das, da spielen dann halt 6 oder 7 Bands so immer im Halbstundenrhythmus. Und das war schon sehr, sehr cool. Da merkst du halt, die Leute haben jetzt natürlich noch sehr viel Energie, so zu Beginn des Straßenkarnevals, und die lassen dann da halt schon ein bisschen noch die Stimme kreisen. Das lässt dann auch im Laufe des Wochenendes nach, weil sie dann nicht mehr singen können, weil sie alle heiser sind. Weil die meisten Leute sind ja nicht gewöhnt, so wie Sänger oder wir jetzt auch als Kommentatoren, so Druck zu geben über längere Zeit auf die Stimme. Ja, also meine Stimme wird dann halt auch ein bisschen dunkler. Aber die geht da ja nicht dran kaputt, weil ich ja daran gewöhnt bin, meine Stimme zu beanspruchen. Und die Stimmbänder und sowas sind halt auch alles Muskeln. Also die muss man dann entsprechend eigentlich auch nicht nur trainieren, sondern auch pflegen. Ne? Also ein bisschen einreden.
Kamillentee.
Ein bisschen lalala. Nee, gar nicht. Es geht gar nicht jetzt um so eine Pflege, sondern dass du, das ist wie ein Warm-up. Genau, man macht so ein bisschen also alles, was man praktisch so als Vibration für die Stimmbänder macht, lockert die halt auch, durchblutet die natürlich auch und solche Geschichten. Ja, du musst halt aufpassen, dass sie nicht fest und trocken werden. Deshalb trinken, ja, also du musst jetzt nicht unbedingt Tee trinken. Aber es geht halt eher darum, dass du Flüssigkeit trinkst. Ja. Also das ist der Punkt. Ja, warum trinkt man keinen Kamillentee als Kommentator?
Das schläfert dich ein. Du brauchst Ralf sonst immer mit Monster Energy oder Red Bull literweise am Mikrofon.
Auf gar keinen Fall. Nein, aber die allermeisten Tees treiben ja.
Na, Okay, und du kannst ja nicht aufstehen. Also wenn, schlecht.
Du kannst schlecht aufstehen.
Ja,
also,
ja. Ne,
wenn du 3, 4, 5 Stunden und so ist halt die Distanz zum Beispiel bei Leichtathletik-Sessions sitzen musst oder ne, nach Möglichkeit da sitzen bleiben musst, dann kannst du nicht Sachen trinken, die so treiben.
Ja.
Ne? Also ich trinke eigentlich Wasser.
Aber ist ja trotzdem also ein interessanter Wasser. Punkt, wo wahrscheinlich viele zu Hause auch noch nicht drüber nachgedacht haben. Aber wenn du zum Beispiel bei der, sagen wir mal, Europameisterschaft hier in München, ja, Hochsommer, da sitzt, ja. 5 Stunden, 6 Stunden, keine Ahnung, ja, 5 Stunden Session, kannst du jetzt ja nicht so viel trinken, wie du wahrscheinlich sonst vielleicht trinken würdest, weil du Durst hast, weil es warm ist, weil man ja auch nicht dann unbedingt irgendwie aufstehen kann.
Ja, also man muss sich das anders einteilen. Mhm. Ne? Also tatsächlich sollte man ja sowieso nicht, das ist so ähnlich wie beim Laufen auch. Ja, also die Belastung ist gar nicht so weit davon entfernt, ja, weil ich habe ja einen erhöhten Puls, du hast einen erhöhten Blutdruck und so weiter dabei. Dann muss man natürlich auch entsprechend zufügen. Übrigens nicht nur Flüssigkeit, sondern auch tatsächlich Energie. Also ich muss zwischendurch immer mal in den was reinweisen. Also ich nehme dann halt auch entweder einen Riegel oder Gel oder eine Banane oder so.
Leberkäsesemmel in München halt.
Oder eine Weißwurst. In der Vormittags-Sessions die Weißwurst.
Mega.
Ja, also irgendwas, was einen dann schnell weiterbringt.
Ja.
Ja, aber ihr wisst ja, das ist eben auch so wie beim Laufen. Ja, wenn ihr die hochzuckerhaltigen Sachen nehmt, das peitscht halt den Blutzucker hoch, aber dann stürzt es auch ziemlich wieder ab. Also da muss man eben auch aufpassen, weil das ist dann tatsächlich so, dass ich merke das, dass man dann so Konzentrations Tiefs hat. Ja, wenn man tatsächlich jetzt mal irgendwie in so einen stark zuckerhaltigen Riegel reingebissen hat oder eine halbe Banane, eine halbe Stunde später geht das halt dann radikal runter. Entweder musst du dann die ganze Zeit weiter futtern, aber du musst ja auch sprechen. Ja, klar, wir sind zu zweit, da kann man dann schon mal eine Minute den anderen reden lassen, aber jetzt, also dass ich jetzt in der Session aufstehe und mal zur Toilette gehe, ist ganz, ganz, ganz selten.
Okay.
Höchstens, wenn es wirklich so super lange Sessions sind, also wenn die mal so 5, 6 Stunden gehen, was wir auch schon mal haben, dann nutzt man mal eine Werbeunterbrechung oder wenn eine Tagesschau ist oder solche Geschichten, dann die nutzt man dann schnell. Aber man muss das eben genauso trainieren, ja, wenig kleine Portionen trinken, ja, aber immer wieder, damit man so ne, permanent die Flüssigkeit dazufügt und nochmal die Stimme, das ist schon ein Punkt, ja, weil man redet ja jetzt nicht nur in so einer ruhigen, gesetzten Lage wie hier, sondern dann geht's ja natürlich auch richtig in Richtung Schreien oder Singen oder wie man immer das bezeichnen will. Und das ist schon richtig anstrengend. Das ist halt wie eine Hardcore-Belastung.
Ja, vor allem am Wochenende dann ja bei dir, also so eine Doppelbelastung sozusagen. Einerseits Vormittag, Nachmittag, Übergang, sage ich jetzt mal, Leichtathletik und abends noch Eisschnelllauf. Das ist ja dann...
Ich dachte jetzt abends noch im Karneval singen.
Genau, und nach Eisschnelllauf dann natürlich noch Karneval singen. Aber am Sonntag auch wieder auf der Matte stehen für Leichtathletik. Das ist ja schon ja, echt...
Und am Sonntag ist leider... Da geht's richtig früh los, ja, aber nee, da muss man natürlich das wegfiltern. Ne? Also der Karneval endet praktisch auch heute, ja, für mich, weil das macht keinen Sinn.
Ja. Ja,
genauso wie ich ja bei Großveranstaltungen, das habe ich ja schon, glaube ich, ein paar Mal hier erzählt, auch keinen Sport mache, weil die Belastung ist zu groß.
Die Beanspruchung. Ja,
die Beanspruchung des Körpers ist halt einfach zu groß, weil das ist eben auch eine starke körperliche Beanspruchung. Ja, also nicht nur die Konzentration, ja, auch Konzentration so lange hochzuhalten, ist halt auch eine Energiefrage.
Müde. Ja.
Ja, ist eine wahnsinnige Energiefrage. Und Muskeln und Gehirn arbeiten in den Bereichen ausschließlich mit Zucker,
ja.
Also mit Kohlenhydraten.
Ja.
Ja, und die musst du dann halt entsprechend auch zufügen. Und wenn du dann halt noch morgens meinst, dass du eine Stunde laufen gehen musst oder sowas, das merkst du dann. Weil spätestens am dritten, vierten Tag merkst du das und dann geht's aber radikal dahin.
Ja,
deshalb nicht machen. Aber gut, die Hardcore-Leute, ja, die haben halt gestern mit mir zusammen da in der Halle gestanden und die enden am Dienstag nach der Nubbelverbrennung um Mitternacht.
Ja.
Und die ziehen durch. Ne?
Und das.
Du weißt ja, wie das Motto lautet, ne?
Für den Karneval in Köln?
Ja, nee. Ja, Bar, Bar, Kneipe, Bar.
Ah, okay.
Der ist ja jetzt Jubiläumskarneval, ne? 200 Jahre Karneval.
Wirklich? Also ich muss es wirklich mal sagen, das geht hier außerhalb von Köln, also korrigiert mich gerne aus der Podcast-Community, kommentiert den Instagram-Post am Freitag, damit ich ein paar Einblicke bekomme, aber scheinbar außerhalb von Köln kriegt niemand davon mit, irgendwie, dass es da 200-jähriges Jubiläum von Karneval irgendwie zelebriert wird. Hier in Regensburg nichts.
Ja, nun. Das ist auch eine ganz schöne Anekdote. Zu der Zeit war ja das Rheinland von Franzosen besetzt.
Aha.
Ja, und die hatten einen Umzug verboten.
Okay.
Ja, weil sie gedacht haben, nee, das war denen halt alles irgendwie komisch und so, ja, und das war ja auch so militärisch.
Mhm.
Und dann, dann haben die daraus praktisch eine ein Festmarsch gemacht. Wir haben das so dann angemeldet. So wie so eine verkappte, weißt du, wie so Dinge unter falschen Namen angemeldet. Ja, ehrlich. Und dann haben die gedacht, ja, so ein Festumzug, ne, so mit Uniformen und so, das ist was Gescheites.
Das geht in Ordnung.
Das war der erste Rosenmontag. So, überleg mal, vor 200 Jahren, 1823. Das ist schon ein bisschen was.
Ja.
Ne? Ja. Crazy shit. Ne? Aber es gibt natürlich auch hier diese ganze Musikkultur dazu. Und das macht schon richtig Spaß. Also Leute, ihr müsst euch gerade vorstellen, ja, ich schalte ein, habe hier im Hintergrund noch Musik laufen, ja, und Philipp gleich, ah, der Höhner. Hat gar keine Ahnung, wer da gerade spielt.
Es ist wirklich,
das ist die einzige Band,
die einzige Band, die ich mit Köln irgendwie in Verbindung bringe. Deswegen dachte ich, Black einfach Fist, mal ins Blaue hallo. Raten.
Black Fist kennst du nicht, oder was?
Nee. Also, okay, wahrscheinlich haben wir auch eine hohe Kölner Zuhörerschaft hier, die jetzt wahrscheinlich alle sagen werden, oh Gott, wie kann man die nicht kennen? Aber ja. Auch hier, schreibt gerne in die Kommentare, wie viel Kölner, ich sag jetzt mal, Bands, die auch mit Karneval in Verbindung bringt, kennt ihr? Außer die Höhner. Die kennt man natürlich schon irgendwie. Die haben es zu überregionalem Ruhm geschafft irgendwie und sagen wir mal, sind ja fast schon so lebende Legenden, aber fehlt mir zumindest bisher wirklich das tiefere Wissen, was weitere
also was da gerade sehr, sehr spannend Bands ist, also tatsächlich sind die Höhner und Black Fist ja so, das ist so das
Establishment.
Erstens Establishment und so die, ne? Und die Jungs waren halt alle über 70 inzwischen.
Na gut, okay, das ist eh krass.
In diesem Jahr ist halt der Generationenwechsel komplett vollendet worden. Sowohl die Höhner haben einen neuen Frontmann und haben halt auch dahinter neue Musiker und die Fürs auch.
Mhm.
Ja. Und das ist halt auch irgendwie, also natürlich auch ein bisschen schade, weil damit enden natürlich dann immer auch so,
mhm.
so große Zeiträume von Verbindungen, auch Emotionalitäten logischerweise, ja. Aber die schaffen es, und das ist das Coole daran, eine Kontinuität für die Bands herzustellen. Ja, also weil die Black Fist, die sind 50 oder 60 Jahre inzwischen schon unterwegs. Das müsst ihr euch mal vorstellen, Leute, das ist halt Wahnsinn, ja. Die sind natürlich immer mal wieder mit anderen Leuten unterwegs, auch andere Leute, die am Mikrofon standen.
Mhm.
Ja, eine ganze Zeit lang hat ein früherer Dozent von mir am Mikro gestanden. Ja, also der dann gesagt hat, irgendwann haben sie ein Angebot gemacht. Ich wusste das damals gar nicht. Ja, der hat zwar im Bereich Spielmusik, Tanz, das war so ein Schwerpunktbereich an der Sporthochschule, hat der unterrichtet, aber ich wusste jetzt nicht, dass der so in der kölschen Kultur drin war, ja, und plötzlich war dann halt ein Sänger ist rausgegangen und dann stand er da und hat seinen Job aufgegeben. Ach,
krass.
Ja. Naja, das ist halt so. Ne? Aber was soll ich jetzt sagen? Also, ihr solltet einfach mal reinhören, ja. Ganz empfehlenswert ist auf YouTube, ja? Ihr geht einfach auf YouTube und dann gebt ihr ein Los Ma Singe. Ja, wird so geschrieben, wie ich es gesprochen habe. Also, ne, Los mit Doppel-S. Los mehr Singe 2023. Und da gibt's eine Playlist und da habt ihr dann alle wichtigen Bands drin und auch alle wichtigen neuen Songs drin. Ja, und ich empfehle von den Räubern, also nicht von den Höhnern. Die Höhner haben ein sehr schönes Lied, das heißt Prinzessin. Ja, das ist auch sehr in Ordnung, aber von den Räubern, ja, also die Räuber, Vega Digga. Ja, das ist ziemlich weit vorne.
Ralf, wir machen es so. Ralf verlinkt das in den Shownotes, damit auch der korrekte Link am Ende hier für euch Zugriff bereit ist.
Um euch nochmal mitzunehmen, ja, also
ich sehe schon, die Leute laufen, hören unseren Podcast und switchen danach in diese Playlist bei ihrem
Longrun am Wochenende. Aber wisst ihr was? Wenn ihr das macht, ich schwöre euch, da geht's beschwingter durch den Wald, aber hundertprozentig. Ja, weil, also Los Masinge ist eigentlich eine Kneipentour. Und in dieser Kneipentour, die läuft jetzt schon etliche Wochen. Mhm. Ja, es fängt irgendwann im November, glaube ich, schon an. Da wird halt ein Repertoire gespielt von neuen Songs der Karnevalskapellen in Köln. 20 Songs, ja, werden dann da vorgeführt und dann werden Stimmzettel verteilt. Ja, und es wird eine Abstimmung gemacht. Und in jeder Kneipe, an jedem Abend wird ein Ranking gemacht. Und daraus resultiert dann am Ende ein Gesamtranking. Und da werden natürlich auch Textzettel verteilt, damit jeder mit singen kann und klar. mitlesen kann, ja. Und das ist halt einfach auch so ein tief in die Gemeinde reinbringen von diesen neuen Songs, von der Kultur, von diesen kölschen Liedern, von den Texten und so weiter. Das macht halt viel mit so einer Gemeinde, ja, das ist so. Ja. Und dann sind die Leute an Karneval selber, also jetzt an den 5-6 Tagen, komplett textsicher, was das angeht. Ja, und zwar komplett. Ja.
Also, ich sag mal so,
Digga.
Wer sich das gibt und ihr irgendwie aus der, sagen wir mal, Kölner Bubble seid, und wir haben es ja bei Ralf gehört, da ist ja wirklich der Inbegriff von langen Nächten, wenig Schlaf,
war ich schon durch
viele Menschen auf einem Haufen, Beanspruchung. Nee, da haben wir, glaube ich, eine wichtige Empfehlung für euch, wie ihr vorsorgen solltet, damit ihr da gesund durchkommt. Ja. Und das ist, glaube ich, das Stichwort für unseren Werbepartner diese Woche, nämlich für Athletic Greens, Leute. Also Immunsystem unterstützen ist, glaube ich, wenn ihr euch hier die volle Dröhnung Karneval in Köln oder wo auch immer ihr Karneval feiern möget, eine grundsätzlich gute Entscheidung, glaube ich, da vorzusorgen.
Pflichtprogramm.
Pflichtprogramm.
Also sowieso ja schon, sagen wir mal, täglicher Begleiter, aber an solchen Tagen, an solchen Wochenenden Pflichtprogramm.
Richtig. Also hier 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und weitere essentielle Inhaltsstoffe, die euren Körper sowohl in Sachen Immunsystem, in Sachen Regeneration, in Sachen Konzentration unterstützen, sind da, glaube ich, mehr als zu empfehlen. Ja, das zahlt ein auf euren Energiehaushalt, geistige Fitness, aber auch Darmgesundheit haben wir gestern oder vorgestern habe ich erst wieder ein Newsletter von Athletic Greens bekommen. Ja, Darmgesundheit ist ja auch kein Geheimnis. Ich glaube, dass wir damals sogar mit, ich überlege gerade, haben wir mit Wolfgang Fall damals drüber gesprochen. Ist auf jeden Fall der Darm wirklich extrem wichtig, was das Immunsystem anbelangt. Und für euch, die sonst da vielleicht noch nicht so viel Infos bekommen haben, über die reinen Inhaltsstoffe hinaus, ja, wir müssen vielleicht auch mal erwähnen, dass Athletic Greens AG1 gibt es schon seit 12 Jahren und in diesen 12 Jahren gibt es schon 52 Versionen. Also auch jetzt wird AG1 nach wie vor noch stetig weiterentwickelt, sowohl was die Inhaltsstoffe anbelangt, aber auch natürlich was den Geschmack anbelangt. Ja, ist Bio, da sind keine künstlichen Aromen, Geschmacksverstärker beinhaltet. Ich würde einigermaßen mitgehen. Geschmacklich ist es so wie eine Mischung aus ein bisschen Vanille habe ich noch nicht so rausgeschmeckt, aber vor allem Ananas und Papaya, finde ich, kann man schon rausschmecken, wenn man das pur trinkt. Ich trinke es aktuell auch ganz gerne mit einem Schuss frisch gepresstem Zitronensaft morgens. Das ist auf jeden Fall unsere Empfehlung für euch. Schaut unser Angebot an über www.athleticgreens.com/bestzeit. Da habt ihr die Möglichkeit, nicht nur einen Monatspack AG1 zu bekommen, sondern zusätzlich auch noch 5 praktische Travel Packs. Hier für Kenia sensationell gewesen letzte Woche. Ein Shaker, eine Aufbewahrungsdose und ein Jahresvorrat an Vitamin D3 ist jetzt in der dunklen Jahreszeit sehr sinnvoll fürs Immunsystem, aber auch für eure Knochengesundheit. Und inzwischen gibt es sogar eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, nicht mehr 60 Tage, sondern sogar 90 Tage, weil die Jungs und Mädels hinter Athletic Greens gesagt haben, wir wollen den Leuten noch ein bisschen mehr Sicherheit geben und neue Routinen zu etablieren, dauert in aller Regel eben länger als 2 Monate. Also www.athleticgreens.com/bestzeit.
Also ich mag das ja pur eigentlich wirklich gerne, deshalb bin ich da so gar nicht am Mixen, aber jetzt fällt mir was ein. Ja, Also der Vorteil an der Entwicklung der letzten, sagen wir mal, grob 10, 15 Jahre ist ja, dass es halt fast alle Kölsch-Sorten auch in alkoholfrei gibt.
Okay.
Das ist für mich auch ein Riesenvorteil, weil, also erstens, ich muss sowieso nicht Alkohol trinken, um irgendwie lustig zu sein und das gut zu finden. Aber es ist natürlich auch ein Riesenunterschied, was jetzt Regeneration und Belastung angeht.
Total.
Ja, also Leute, wenn ihr in der Vorbereitung seid und ihr wollt trotzdem Bier trinken, ja, es schmeckt ein bisschen anders, aber ein alkoholfreies Bier ist dann immer noch natürlich deutlich was anderes, als wenn man anfängt, Alkohol zu trinken. Wir hatten ja auf Regeneration etc. schon hingewiesen.
Ja.
Viele Menschen sehen ja Kölsch auch eher als eine medizinische Spülung, denn als Rauschmittel haben. Ja. Weil es ja jetzt im Vergleich zu bayerischen Bieren doch ein bisschen leichter daherkommt.
Ja.
Aber ich werde es jetzt mal probieren, AG1 mit alkoholfreiem Kölsch. Habe ich nämlich noch nicht probiert. Ja, das könnte sogar ganz gut funktionieren. Habe ich noch nicht probiert, aber das werde ich jetzt machen. Werde ich euch nächste Woche berichten. Das ist ganz cool. Die Karnevalsmischung. Ja. So ist das, ja. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich sehe dich dauernd im Kraftraum.
Ja.
Machst du jetzt hier Mr. Universum oder was?
Ich wollte gerade sagen, wir haben, wir kriegen ja immer wieder Fragen, wenn wir jetzt so ein paar Stories gemacht haben oder auch hier im Podcast wieder drüber gesprochen haben, wie sieht das aus, was man da so üblicherweise für Übungen macht, und ich tue mich da ein bisschen schwer, so ein Routineset auszugeben, weil gefühlt jedes Mal, wenn ich dort auflaufe, wird irgendeine neue Zusammenstellung an Übungen mir präsentiert. Heute auch wieder. Ich muss sagen, ich muss überlegen, ob ich das Video noch poste. Es gibt einen wenn man so will, ein Outtake-Video, was der Mucki, mein Krafttrainer, und der Spitzname ist Programm bei ihm, was er von mir aufgenommen hat, als ich ziemlich im Eimer war nach dem Set heute, sollten wir noch so vermeintlich banale Übungen machen wie, wie lange kann man einfach irgendwo hängen, ne, ihr müsst euch sowas vorstellen, so ähnlich wie so eine Sprossenwand, wo ihr euch einfach mal hinhängt, und ich bin jetzt ja mit 70 Kilo eher ein Leichtgewicht, aber ich muss sagen, das war erstmal mein erstes Waterloo heute, festzustellen, wie schlecht ich da bin. Nachdem ich aber schon eine Stunde mich ausgepowert hatte.
Warst du über eine Minute?
Nope. Nope. Nee? Aber ich habe auch einen schlechten Griff gehabt. Ich glaube, man muss anders greifen. Ich habe so gegriffen und ich fand, ich glaube, okay, so greifen kannst du besser. Weil bei mir war es so,
aber, ich habe relativ. Aber die Handkraft ist auch oft limitierend
tatsächlich. Total. Ne? Ja. Wann nutzt man das denn mal so richtig intensiv? Ja. Also das war erstmal richtig ernüchternd, muss ich sagen. Und wenn du halt bei, sagen wir mal, roundabout eine halbe Minute den Daumen schon, also den Griff mit dem Daumen verlierst und du nur an den vier Fingern hängst, dann ist schon absehbar, dass das nicht mehr allzu lange gehen wird. Und dann hatten wir noch am Ende ein ja, so Spiel- und Spaß-Ding. Also wir haben eine ganze Reihe von auch komplexeren Übungen gemacht, die ich heute nicht in allen Details gefilmt habe, aber die Dienstag-Session habe ich mal gefilmt, deswegen möchte ich mal teilhaben lassen, die Leute, was wir da so machen. Aber am Ende einfach noch so, macht mal eine Minute Liegestütze. Und eigentlich jetzt auch kein Hexenwerk, aber er hat dann noch so eine Information mitgegeben, gerade wo ich anfangen wollte. Er hat gesagt, ja, aber zähl bitte mit, damit ich danach weiß, wie viel du geschafft hast. Und ich weiß nicht, ich glaube, wenn er mir die Information nicht gegeben hätte, dann wäre ich da relativ einfach mal easy rangegangen. Weißt du, eine Minute, ohne zu wissen, wie viel es ist, einfach mal so guten Rhythmus durchmachen. Aber mit dem Wissen, dass du dann am Ende auch sagen sollst, wie viel du gemacht hast, ich habe halt krass überpaced. Und bei, ich glaube, ich war 40 Sekunden, hatte ich 29 Stück gemacht. Da muss man fairerweise dazu sagen, das letzte Mal, dass ich, glaube ich, Liegestütze gemacht habe, war vor einem Jahr vielleicht, wenn überhaupt. Also ich mache nicht regelmäßig Liegestützen. Und dann war schon Ende Gelände. Dann war ich fertig, dann hat er gesagt, hey, du hast keine Minute gemacht, jetzt schnauf kurz durch, wir müssen jetzt eine Minute schaffen. Und das Problem war dann, wird ja immer nur noch schlechter. Dann hast du irgendwie nochmal 18 geschafft. Aber da dachte ich, jetzt mach ich langsam. Einfach ganz langsam durchbewegen, so. Ich habe es wieder nur bis 45 Sekunden geschafft. Und ja, dann haben wir es noch ein drittes Mal probiert. Da will man gar nicht sagen, wie viel ich noch geschafft habe. Es war erbärmlich. Auf jeden Fall, davon hat er aber mit meinem Handy ein Video gemacht, was eigentlich relativ entertaining war. Ich lag einfach nur auf dem Boden, Gesicht auf dem Boden. Da habe ich noch gefragt, ob ob Jan Kerler, mein Physio, ob er vielleicht zwei Etagen runterkommen könnte, ob wir einfach hier Behandlung machen können, weil ich komme nicht mehr vom Boden hoch. Ja, ich hab viel Muskelkater aktuell, aber es macht auch gerade viel Spaß, da wieder regelmäßig am Ball zu bleiben, weil das ist immer eine schwierige Sache. Entweder habe ich ganz viele Defizite oder Mucki ist einfach immer sehr gut darin, jede nicht nur jede Woche, sondern sogar jedes Mal, wenn ich da bin, üblicherweise Dienstag, Donnerstag, eine neue Kombi an Übungen zu machen, wo du immer krass gechallenged wirst. Wir haben heute zum Beispiel auch eine Pyramide gemacht, haben wir lange nicht mehr gemacht, in der Beinpresse. Also sonst machen wir ganz viel frei und wenig in Geräten. Aber deswegen war ich schon verwundert, weil ich sagte, ja komm, wir gehen mal zur Beinpresse. Dachte ich schon, okay. Und da haben wir einbeinige, wie sagt man denn da? Naja, nicht Kniebeugen, aber wir wissen schon einbeinig die
Leg Press.
Ja, genau, die Übung gemacht. Erster Satz war, ich weiß nicht, ob die Scheiben, da steht dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das Kilos sind, das hängt ja auch mit den Seilzügen zusammen, aber es gab halt 45, 55, 65. Und dann hat er gesagt, pass auf, wir machen beim ersten Mal mit 10, dann machst du 6 und dann machst du 3. Pro Bein jeweils. Und
also Wiederholungen.
Wiederholungen. Und 10 war schon jetzt nicht, also war nicht geil, aber also ging schon so immer knapp auch unter 90 Grad. Beim zweiten Satz habe ich schon gedacht, Alter, puh, da hast du schon kurz am Anfang das zweite Bein gebraucht, um den Schlitten sozusagen wegzudrücken, damit es erstmal in Bewegung ist. Bei 3, Endstufe. Also da dachte ich schon, um Gottes Willen. Er war kurz bei einem anderen Patienten in der Zeit, als ich den zweiten Satz mit 3 gemacht habe, ich so Desinfektionsspray auf das Papiertuch, so die Griffe oben am Ding, wo du dich festgehalten hast, abgewischt, stackst da so rüber, so wie das halt so ist, wenn die Beine komplett zerschossen sind, Handtuch so dabei, so, hatten noch so eine Viertelstunde übrig, dann so, was machen wir jetzt noch so? Also falls ich mich falsch ausgedrückt habe, wir machen eine Pyramide, das wird jetzt auch wieder runtergemacht. Und ich war einfach schon komplett hinüber. Und ich dachte so, yes, ich habe noch 3 geschafft. Übelste zitternde Oberschenkel, ich habe es geschafft. Und dann war mir klar, wir machen das Ganze nochmal rückwärts.
Ich war so ganz unschuldig angefangen, ich mach mal sauber hier.
Ne? Ja, dementsprechend werde ich mich, glaube ich, morgen fühlen, wenn ich wieder aufstehe. Ist echt wahnsinnig krass. Wir machen auch gerade ein paar Sachen für Arme, was jetzt für Läufer vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich ist, aber so ein bisschen auch aus Neugier, weil ich auch gesagt habe, pass auf, als Läufer, du trainierst nie Arme und es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie so ein 40er Bizeps zu bekommen, aber ich merke es ja, ich mit der Kleinen am Rumtragen, da trainiert man ja eh schon auch Muskelgruppen, die man sonst jetzt in der Vergangenheit nicht so trainiert hat, deswegen habe ich auch gesagt, hey Mucki, lass mal jedes Mal, wenn ich da bin, einfach so 2, 3 Übungen machen für irgendwas im Bereich Oberkörper, ich sage jetzt mal Arme, Schultern, Brust. Und wir haben jetzt heute auch so, weißt du, mit so einer Langhantelstange so nur über Kopf einfach eine Minute. Und so die ersten 30 Sekunden denkst du, boah, geile Warm-up-Übung, irgendwie übelst entspannt, so gar kein Problem. Aber so die letzten 20 Sekunden fängt es halt an, hier oben, ich weiß gar nicht, wie die Muskeln heißen, der oberste Anteil vom Oberarm, so richtig krass zu brennen und irgendwann denkst du so, okay, wie viel Sätze machen wir denn davon? Weil irgendwann kriegst du die Stange.
Wieder runter.
Genau, die Stange gar nicht mehr über den Kopf. Und ja, das macht gerade Spaß, muss ich sagen. Gibt's echt viele fancy Sachen. Die eine Übung, die in dem Insta-Reel drin war, war auch krass mit der, ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Stange, die eingespannt ist unten und da waren 20, beim zweiten Satz waren es 25 Kilo relativ weit oben. Das heißt, so wie das halt, das ist schon nicht einfach. Dann bist du in so einer Schrittstellung und das heißt, du drückst mit einem Arm raus, ohne zu verdrehen idealerweise und mit dem anderen Arm ziehst du gleichzeitig so ein Däuserband. Und das, muss ich sagen, hat auch, wenn man das noch nie gemacht hat, denkst du dir so, ja, wird schon irgendwie gehen, was, wie schlimm kann es sein, aber hat gut gezwiebelt, muss ich sagen, ja. Also das ist ganz spannend gerade.
Ja, ich kämpfe ja immer noch so ein bisschen mit Belastung und Entlastung mit meinen Achillessehnen. Jetzt hatte ich vorgestern dann plötzlich wieder so eine kleine Reaktion, nicht an der rechten, wo ich mehr Probleme hatte, sondern an der linken.
Oh no.
Ja, ja, aber es ist in meinem Alter braucht man viel Pflege, ne? Verstehst du? Das ist dann nicht mehr so einfach, ja. Deshalb habe ich gestern Abend habe ich dann gedacht, okay, jetzt mache ich mal eine Einheit Sprünge. Das war aber ganz geil.
Ach so, ich wollte gerade sagen, Sprünge mit Achillessehne, ich habe mich jetzt kurz ein bisschen so...
Also ich habe natürlich dann jetzt erst das wieder ein bisschen nachbereitet und Gymnastik und so alles ein bisschen in die Reihe gebracht und gestern Abend dann Sprünge.
Was muss ich mir da vorstellen? Treppensprünge oder in die Fläche?
Beim Konzert machen.
Ach so, okay. Okay, also ihr müsst euch das so vorstellen, weißt du? Ich dachte hier, Ralf ist noch irgendwo so im weitesten Sinne in einem professionellen Trainingssetup drin.
Ja, natürlich.
Aber solange man da gut hydriert ist.
Wenn man 4,5 Stunden in einem Konzert ist mit 7 verschiedenen Bands, ja, das muss man als Training nutzen. Ja, du machst halt immer. Du machst halt immer ein Lied mitspringen, ein Lied nicht mitspringen.
Das aber wenn du das 4 Stunden durchgezogen hast und es ist heute nicht schlechter,
lange.
Dann ist
relativ
ja, lange. Bist du kuriert, würde ich sagen.
In welcher Hinsicht jetzt?
Ja, aber die wichtigste Frage, Ralf, mit Carbon-Schuhe oder ohne?
Ohne, ja, mit Einlegesohle, aber ohne Carbon.
Okay.
Ne?
Okay.
Also manchmal hat man den Eindruck, dass ich auch mal mitdenken würde. Aber nur manchmal. Sag mal, wollen wir uns mal unserem Gast zuwenden? Ja, yes, oder?
Ich
ja,
freue mich mega, dass das geklappt hat. Ja, vielen Dank fürs Organisieren, total. Ralf, weil das war auch so eine Last-Minute-Aktion, aber natürlich auch vor dem Hintergrund des Hallen-DM-Wochenendes mehr als passend, würde ich mal sagen. Und wir erweitern unseren, ja, wie soll ich sagen, Horizont auch über den großen Teich. Zumindest, ja, in Teilen kann man sagen. Geboren in Deutschland, aber aufgewachsen eigentlich in den USA, aber mit dem Bundesadler auf der Brust für Deutschland schon oft am Start gewesen, freuen wir uns, Amos Bartelsmeier heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Startet für Eintracht Frankfurt und für einen großen Club einer internationalen Sportmarke von der US-Westküste, sage ich jetzt mal, in dem auch Konstanze Klosterhalfen aktiv ist. Und der ja, ist sehr fit gerade.
Genau, warte mal, bevor du das letzte Announcement machst, ja, und in the left corner und so weiter. wir haben uns kennengelernt, da war Amos gerade überhaupt erst gewechselt zur Eintracht und das erste Mal startberechtigt in Deutschland.
2019,
ja, oder? Weil, ja, das war, glaube ich, doch noch 17, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Okay, okay.
Ja, also so das erste Mal nach Deutschland dann auch zu deutschen Meisterschaften kam und so. Er ist tatsächlich geboren in Aschaffenburg, aber hat halt seine gesamte schulische Laufbahn und Ausbildung in den USA gemacht. Und da hatten wir ihn gemeinsam mit Sam Parsons im Hessischen Rundfunk bei uns im Studio. Da hatten wir noch eine Studiosendung mit Zuschauern und so weiter. Und da ist er ganz am Anfang bei uns gewesen und es war super, super nett mit den beiden und mit Amos auch. Und ich muss sagen, Chapeau für die Qualität, wie er Deutsch spricht. Das ist schon echt, echt großer Sport, ja, das ist gar keine Frage. Und jetzt trainiert er in der Gruppe, zumindest mit Konstanze Klosterhalfen, also ja nicht mit ihr zusammen, das ist ja klar. Ihr beiden habt euch, glaube ich, noch nicht so richtig kennengelernt oder kennt ihr euch noch aus dem Laufbereich? Eigentlich ist es anderer Bereich, ne?
Nee, ja. Haben wir uns irgendwie, also mein Amos ist ein paar Jahre jünger, auch als ich, also einige Jahre jünger noch, also der steht noch mitten im Leben sozusagen.
Lass das jetzt mal unkommentiert.
Nein, ich glaube, Amos ist, glaube ich, auf jeden Fall noch unter 30, wenn mich nicht alles täuscht. Und dementsprechend haben wir uns auch, weil er zu der Zeit ja vermutlich dann eher auch noch in dem College-System drin war, was ja sehr US-fokussiert ist, was die Rennen anbelangt, sind wir uns, glaube ich, nie sportlich begegnet und ich glaube, wir hatten auch nie die Gelegenheit, uns sonst kennenzulernen. Insofern freue ich mich sehr drauf, dass er heute bei uns zu Gast ist, frisch aus dem Flieger, gerade in Deutschland gelandet. Bin sehr gespannt, wie sein Zustand so ist und ob er im Flugzeug schlafen kann oder nicht. Bei mir ja eher nicht so der, ich bin nicht so der Flugzeugschläfer, leider. Gucken wir mal, ob die Verbindung ins Hotel zu ihm hoffentlich stark genug ist, dass wir uns heute unsere Aufnahme mit ihm machen können. In diesem Sinne schauen wir doch mal und holen ihn dazu, würde ich sagen.
Ja, wir sind natürlich wahnsinnig glücklich, Amos, dass du für uns Zeit hast. Erster Deutsch-Amerikaner, erste Mal überhaupt in unserem Podcast. Ich weiß nicht, ob du schon mal in deinem Läuferleben einen Podcast in Deutsch gemacht hast, aber einen Podcast hast du schon mal gemacht, oder?
Podcast habe ich schon mehrere gemacht. Ich glaube, ich habe schon einen Podcast auf Deutsch gemacht, oder ja, es war so ein Podcast, war vor ein paar Jahren. Das ging über ein bisschen über die Wahl in den USA.
Ah, okay.
Und
okay.
Aus deutscher Perspektive irgendwas, glaube ich.
Ja, das, also das 2020, ist ja, ja. Das interessiert mich schon, weil da wurdest du dann praktisch als Experte befragt, als deutscher Amerikaner, ja?
Da war ich dabei und so ein politischer Journalist, glaube ich.
Ah, okay.
Der deutsch ist, also in Deutschland arbeitet, ja. Und zusammen, ich weiß nicht, wie die mich gefunden haben und warum die mich da wollten, aber ja, es war interessant, es war spannend.
Gut, wir reden jetzt nicht über die Wahl, ja, sondern wir reden über dein Läuferleben, ja, und was genau. Hast du gesagt, wie hast du geschrieben auf Insta, it's good to be alive, ja, bist du auferstanden von
dem? Ja, aber letztes Jahr war ich tot, aber... Ja, im Laufen, also persönlich waren dann noch ein paar gute Dinge im Jahr, aber vom Laufen gesehen war es nicht so ein gutes Jahr, aber dieses Jahr fängt schon viel besser an.
Nimm uns vielleicht kurz mit für diejenigen, die dir noch nicht auf Instagram folgen. Folgt gerne Amos. Wir werden es natürlich hier in den Shownotes sein Instagram-Account verlinken. Da könnt ihr gucken, was er alles so, wo ihn der Sport überall so hintreibt. Unter anderem natürlich heute auch nach Deutschland. Da können wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Aber du wohnst natürlich ja in den USA, da hast du deine Base. Mhm. Was war los letztes Jahr? Was hat dich so ein bisschen behindert, sage ich jetzt mal, in der Saisongestaltung, so wie du dir das vorgestellt hattest?
Also es war einfach ein paar verschiedene Dinge und das Gefühl von einem Ding nach dem anderen. Habe ich am Anfang des Jahres so eine Verletzung gehabt und dann ging es langsam wieder. Dann habe ich ein Rennen in der Halle gemacht, dann bin ich hier nach Deutschland gekommen, um die Hallenmeisterschaften zu laufen. Und dann bin ich kurz davor, habe ich mich erkältet. Da könnte ich das nicht machen. Dann bin ich wieder nach USA gegangen, Training habe langsam wieder aufgebaut, ist gut gegangen und dann habe ich innerhalb zwei Wochen mich leicht verletzt und dann Corona bekommen und die Verletzung war jetzt nicht so schlimm, aber die Nachwirkungen von Corona, die habe ich schon für ein paar Monate gespürt, da konnte ich im Training und im Wettkampf nicht meine normale Leistung abliefern und das ging bis fast August. Ich habe ein paar Mal so versucht, einen Wettkampf zu machen und das ging überhaupt nicht gut. Dann habe ich wieder so das Training wieder ein bisschen runtergefahren und dann nochmal versucht und das war einfach so ab und aus. Und ja, leider habe ich diese Chance der Doppel Heimspiel für mich, so WM in Eugene und AM in München verpasst und das war ziemlich bitter. Aber dann am Ende des Jahres lief das Training dann wieder gut, dann bin ich eine 5000 gelaufen im Dezember und da ist es sehr gut gegangen und da habe ich gemerkt, okay, ich fühle mich jetzt wieder normal, ich kann meinem Körper vertrauen jetzt, wenn ich so ganz Gas geben will und seitdem ist es jetzt wieder, läuft es jetzt wieder flott.
Das ist sehr viel Understatement und Bescheidenheit in der Aussage. Ich habe eine 5000 im Dezember gemacht und die war so wieder ganz okay. Davor war nicht so gut das Jahr sportlich, aber dann war wieder ganz okay. Um die Leute abzuholen, die vielleicht nicht ganz so in den US-Ergebnissen, ich meine, leichtathletik.de wurde das ja natürlich auch groß berichtet, aber vielleicht da nicht ganz so regelmäßig drauf, so müssen wir das vielleicht kurz einfangen, ja. Also erstmal, ich fühle total mit dir. Mich hat auch letztes Jahr erstmalig tatsächlich im Sommer, im Juli Corona erwischt und ich war auch lange, hat sich ganz komisch im Training angefühlt, merkwürdige Pulswerte gehabt und nicht wirklich belastbar gewesen. Also ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn Amos sagt, er ist wieder so okay, in einer okayen Shape sozusagen, dann meint er, dass er da in Boston 13:17 gerannt ist, indoor wohlgemerkt. Da müssen wir auch gleich mal nochmal fragen, ob das wirklich war das eine 200 Meter Rundbahn oder ist da, weil in den USA gibt's glaube ich auch ein bisschen 400 Meter manchmal, oder?
Das ist ein 200.
Alter Schwede, 200 Meter Rundbahn, okay, das ist krass.
Ja. 13:17 ist schon mal viel zu
deutscher
viel
Rekord.
Runden, ne? Das sind erstmal schon
aber mal viel eine schnelle Bahn. Runden,
ne? Ja, dann geht's wahrscheinlich fast von alleine.
Genau. Eigentlich in den USA eine berühmte Bahn, würde ich sogar sagen. Das ist diese Boston University Laufbahn mittlerweile. Ja, da gehen alle hin.
Also Philipp hat das gerade nochmal gesagt, das war ja deutscher Rekord in der Halle.
Ja.
Okay, das ist jetzt keine klassische Hallendistanz. Das heißt, es wird nicht so oft gelaufen und wurde in den letzten Jahren nicht so oft gelaufen. Aber tatsächlich ist es in diesem Jahr mehr Halle gelaufen worden. Sehr viele qualitativ hochwertige Rennen bisher in der Halle. Würdest du sagen, dass da auch so ein bisschen ein Shift stattgefunden hat in Richtung Halle, auch in Richtung 5000 Meter in der Halle? Oder ist das auch noch die Auswirkung der veränderten Schuhe?
Du meinst es jetzt generell?
Ja, ein bisschen generell, aber auch für deine Leistungen, weil wir kommen ja gleich noch zu den aktuellen Leistungen, die waren ja auch sehr, sehr gut. Ne?
Also für mich persönlich bleibe ich immer noch bei die 1500. Mhm. Es war nur so, ich wusste, dass am Ende des Jahres es ein gutes, starkes Feld gibt in Boston und ich wollte einen Wettkampf machen und das Ausdauertraining im Herbst hat so gepasst. Von so die generelle Leistungen her von anderen Leuten würde ich sagen, Also die Schuhe haben schon ein bisschen, bestimmt ein bisschen zu tun damit. Also ich glaube eigentlich mehr das Trainingseffekt von den Schuhen. Nicht nur, man zieht die im Wettkampf an und auf einmal 10 Sekunden schneller. Also vielleicht auch schon ein kleines bisschen da, aber ich glaube mehr so im Training, dass man härteres Training machen kann und die Beine sich am nächsten Tag einfach besser fühlen.
Ja.
Und dann dazu würde ich aber auch sagen, dass ja, dass die meisten, also es kommt mir vor, dass viele Leute die Hallensaison jetzt ein bisschen mehr ernst nehmen. Und die wollen jetzt richtig schnell laufen. Das ist auch so jetzt in den USA, das Uni-System. Das ist, die Zeiten da werden auch jetzt mittlerweile ein bisschen verrückt. Ich glaube, das Trainingsniveau generell in der Uni-System ist jetzt höher. Und ja, das ist so ein mehrere Faktoren, aber ich glaube, Leute laufen jetzt anders in der Halle als früher.
Ja, damit unsere Leute zu Hause nicht jetzt gleich verrückt werden und ihre Carbon-Schuhe rausholen und jedes Training damit machen. ihr müsst das nochmal einordnen. Das jetzt
vielleicht auch nicht.
Ihr seid Profiläufer, ja, aber wenn ihr jetzt eine Empfehlung ausgeben würdet für normale Menschen, ja, also nicht so hochgezüchtete Racer, wie ihr es seid.
Ja.
Welches Training sollte man machen mit den Schuhen und welches Training würdest du eher nicht machen mit den Carbon-Schuhen?
Ja, also ich mache meine Bahneinheiten in Carbon, in Schuhe mit Carbon-Sohlen. Aber alle meine Dauerläufe, alle meine längeren Läufe, also mache ich in normale Schuhe, also die Pegasus für mich. Und das ist dann vielleicht, weiß nicht, 80% von die Kilometer, die ich pro Woche laufe, sind nicht in Schuhe mit Carbon-Sohlen. Und ich glaube, es ist immer noch wichtig, da normale Schuhe anzuziehen, damit einfach die Fußgelenke und die Knie und wie man den Fuß benutzt, das ist jetzt ein bisschen anders, strengt es ein bisschen mehr an. Und dann für die eher härteren, schwierigen Sachen, dann kann man die Spikes und die Vaporflies oder was auch immer dann benutzen, weil dann am nächsten Tag ist es besser für die Muskeln und man fühlt sich ein bisschen besser, man läuft schneller. Aber ja, ich würde sagen, für mich persönlich würde ich nicht alles in Carbon-Sohlenschuhen machen, aber ich glaube, der Elliot Kipchoge läuft seine ganzen Kilometer in Carbon-Sohlenschuhen. Also der zieht die Alphaflies an für alles. Also
für alles, was geht.
Alles, was geht.
Vielleicht ist das nur für die Fotos, das weiß man
ja nicht genau. Ne? Ja, ich glaube schon, dass das viel Fotos ist. Man hat immer so das Gefühl.
Ich habe schon gehört, dass er alles in diese Schuhe macht. Er liebt
wirklich?
Diese Schuhe.
Oh, okay, ja. Ach, krass, okay.
Aber abgefahren. Die sind ja auch genau für ihn gemacht. Ja. Also. Vielleicht machen Unterschiede, ja.
Ja, das stimmt. Also ich bin eigentlich ganz bei Amos. Wir haben das ja in vergangenen Folgen hin und wieder ja auch mal so ein bisschen gestreift, so Wahl der Schuhe und Trainingseinheiten. Ich hatte auch den Eindruck, bei Adidas hat es ja anfänglich ein bisschen länger gedauert, bis man auf dem Carbon-Zug so richtig aufgesprungen ist. Insofern hatte ich oder später als vielleicht andere Marken es erstmalig mit den Schuhen zu tun, aber gerade natürlich als Straßen- oder inzwischen auf Straßenrennen fokussierter Athlet, sage ich jetzt mal, war das ein Riesenunterschied zu, du hast vorher halt solche Schuhe gehabt mit solchen Sohlen und dann hast du...
Das ist einmal Unterschied ist schon krass.
Brutal, gell? Und dann hast du halt wirklich das Gefühl, der Unterschied, ob du jetzt mal, weiß nicht, irgendwie für Marathonvorbereitung, irgendwelche langen Workouts oder auch TDLs Richtung 30 Kilometer oder länger in Carbon-Schuhen machst, es fühlt sich beim Laufen natürlich komfortabler an, aber vor allem, wie du gesagt hast, du bist einfach, die Beine sind am nächsten Tag einfach nicht so komplett zerstört einfach und du kannst relativ normaler wieder laufen. Aber ich bin auch kein Freund gewesen, das habe ich auch irgendwie schnell für mich gemerkt, natürlich, der erste Effekt, wenn man noch nie solche Schuhe anhatte, ist schon so, boah, das ist geil, du hast irgendwie diesen Bounce und es fühlt sich Hammer an und irgendwie am liebsten jeden Tag. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass andere Muskelgruppen, die halt früher extrem natürlich ausgebildet und trainiert wurden und vielleicht manchmal, wenn man es übertrieben hat, auch überbeansprucht wurden. Fußsohle, auch Achilles, den Fußgewölbe, all solche Sachen. Ja. Würde, glaube ich, verkümmern, wenn man nur die Schuhe anhat, weil in den, ich sage jetzt mal, normalen Schuhen muss halt diese Muskulatur arbeiten, ne? Und wenn du dann halt irgendwie deine normalen Easy Runs oder wie auch immer mittleren Läufe auch nur im Carbon-Schuh machst, glaube ich, wäre das kontraproduktiv. Insofern, bei mir ist es auch so, ich meine, von Spikes kann ich nicht mitreden. Ich habe hier drüben im anderen Kellerraum habe ich diverse Schuhe stehen. Ich habe sie noch nie angehabt, aber dafür bin ich wahrscheinlich auch inzwischen zu alt. Aber also ich würde auch sagen, wenn ich 2 bis 3 Mal die Woche die Schuhe anhabe, klar, gut, Umfang von so langen Marathoneinheiten ist natürlich ein bisschen mehr, aber ich würde auch sagen, yeah, 70-80% sind easy Läufe und die mache ich mit ganz normalen Neutralschuhen. Und ich glaube, dass das ein guter Mix ist. Also ich würde auch nicht empfehlen, alles in den Schuhen zu machen, nur weil die sich, weil es halt fun ist, so in denen zu laufen. So.
Ja, genau. Also ich habe vor neulich irgend so eine Studie gelesen über dieses, wie man läuft anders in diese Carbon-Sohlen-Schuhe. Also das ändert, wo so die Höchstenergiebelastung oder welchen Gelenk es so fokussiert ist und ja, wenn man das zu schnell auf einmal, glaube ich, diese Schuhe anzieht, dann das kann zu Verletzungen oder andere, ja, das würde ich nicht machen. Ja.
Hast du denn dein Training hinsichtlich Stretching, Krafttraining, Stabi-Training verändert mit den Schuhen oder überhaupt verändert in den letzten 1,5 Jahren, weil wir jetzt schon bei Elliot waren, die haben das verändert und die haben auch in Richtung Straße und in Richtung sicher auch der Marathon-Projekt, die er gemacht hat, da einen anderen Fokus drauf gelegt als vorher.
Also ich würde nicht sagen, dass ich wegen diese Schuhe etwas geändert habe. Ich mache schon viel im Kraftraum mit so Stabilitätstraining und die ganzen kleinen Muskeln in die Beine dazu zu benutzen, weil es ist ja ganz, ganz wichtig. Aber ja, so im Zusammenhang mit den neuen Schuhen, deswegen habe ich eigentlich nicht vieles verändert.
Muss man eigentlich dazu sagen, weiß nicht, inwiefern du da natürlich jetzt Geheimnisse teilen würdest oder auch nicht. Also du warst, korrigier mich gerne, bis Ende letzter Saison warst du Teil des Bowerman Track Clubs, richtig? Und jetzt bist du bei Union Athletic Track Club, wo auch ja Konstanze Klosterhalfen Teil von ist. Das sind zwei oder, ja, ich sag mal, ich bin nicht ganz so drin, wie die alle noch aufgestellt sind, aber wir haben natürlich auch in der Vergangenheit schon oft drüber gesprochen, wie viel Leichtathletik und Laufpower logischerweise an der US-Westküste stattfindet und es gibt eigentlich oder gab in der Vergangenheit, glaube ich, 3 große Teams logischerweise, wenn man noch Oregon Track Club mit dazu nimmt, die so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte auch haben, manche mehr Mittelstrecke, manche mehr auch vielleicht Langstrecke und auch Richtung Straße. Da muss man jetzt sagen, mit all dem, was man so in den letzten Jahren vielleicht auch irgendwo sehen konnte auf Social Media, auf YouTube oder sonst irgendwo, da wird schon relativ viel auch im Kraftraum spezifisch gemacht. Ne? Also das ist ganz fester Bestandteil bei euch im Training, sag ich jetzt mal. Und da reden wir jetzt nicht davon, dass wir 3-mal die Woche 20 Minuten Planks machen, sondern das ist schon mit einem Spezialisten, also auch einem Konditions- oder Krafttrainer, der das anleitet, oder? Vielleicht kannst du es mal ein bisschen, wenn du es teilen darfst, aber wie oft findet das in der Woche statt und was kann man sich darunter vorstellen? Das ist natürlich für die Leute, die hier zuhören, total spannend, da mal so Insights zu bekommen.
Ja, also ich bin jetzt seit so 1,5 Monate bei Union Athletic Club und die haben einen Physio und so einen Krafttrainer, der unsere Gym-Sessions so leitet und in der Regel machen wir zwei Krafttrainings pro Woche auf dieselben Tage, wo wir eine Bahneinheit haben. Und dann an die anderen Tage mache ich selber so ein bisschen so Rehab und so andere Sachen, die ich einfach schon seit einer Weile mache, weil was ich für meinen Körper brauche. Aber so die eher intensive Kraftraum-Trainingseinheiten machen wir also Dienstag und Freitag. Und da ist vieles, also so ganz gezielt auf Laufen oder auf so Stabilität auf ein Bein und auch ein paar so Olympic Lifts dabei, also auch mit ziemlich schweres Gewicht. Aber ich glaube, ja, ich glaube, das Krafttraining spielt eine große Rolle, einfach gesund zu bleiben. Das ist mein Ziel. Mhm. Und ich glaube, es ist auch von unserer Gruppe das Ziel, was wir im Kraftraum machen. Das ist so alles, damit wir einfach gesund bleiben beim Laufen und nicht eigentlich für sich selbst einen Kraftraum. Also nur, es soll das Laufen weiterbringen. Aber ich finde es sehr wichtig und ja, Stabilität, vieles mit so Gummibänder und so weiter. Ja, und da braucht natürlich auch ein bisschen Krafttraining,
eine Core. Ja. Aber, ja. Wenn du sagst Olympic Lifting, also dann reden wir von zum Beispiel Langhantelstangen etc. Ja, das genau, ist jetzt auch was, wo ich jetzt mich auch weit aus dem Fenster lehnen würde, dass das wahrscheinlich in Deutschland Sprintbereich, kann gleich Ralf dazwischen grätschen. Ralf hat ja eine Sprintvergangenheit als 110 Meter Hürdensprinter, aber also da glaube ich, ist das eher, dass man das in der Jugend schon lernt. Ich würde jetzt mal sagen, von meiner Erfahrung, spulen wir mal 25 Jahre zurück, haben wir da jetzt wenig Berührungspunkte gehabt mit unserem Lauftrainer im Verein früher, aber wird das, wie war das bei dir? Ist das so, wird das im College irgendwie beigebracht? Weil da geht es ja schon auch erstmal um, musst du erstmal so die Technik lernen, damit du irgendwie dann auch große Gewichte bewegen kannst, damit das irgendwie sauber ist. Oder habt ihr das erst so im Profibereich in besagten Profiteams mitbekommen oder gelernt?
Also ich glaube, das machen schon viele schon im College bei einer Mannschaft. Manchmal ist es jetzt, kann es gut sein, aber öfters in College ist der Kraftraumtrainer, der ist für alle Sportarten tätig und dann kennt er sich nicht so gut aus mit Laufen und dann, ja, ist es vielleicht nicht so gut.
Ja, dann ist es der Football-Trainer, ne? Und
ja, der Football-Trainer
ist auf Masse angelegt. Ne?
ja, genau. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, aber immerhin würde ich sagen, dass, also, ein paar spezifische von diesen Lifts sind schon gut. Also ich glaube Deadlift, ich weiß nicht, wie man das jetzt auf Deutsch ausdrückt, aber das ist ein sehr gutes zum Beispiel. Wenn man das mit so ein paar andere Übungen so in Kombination setzt, finde ich es hilft sehr.
Also als ich Sport gemacht habe, das ist schon eine Weile her, ne? Also da reden wir jetzt eher von 30 Jahren rückwärts. Ja, nee, stimmt gar nicht, 40 Jahren rückwärts, ne? Also sowas in dem Bereich. Jedenfalls ist es tatsächlich nicht systematisch, dass sauberes Gewichtheben, ja, also sauberes klassische Übungen beigebracht werden.
Aha.
Das regt mich auch wahnsinnig auf, wenn ich zum Beispiel irgendwo in den Kraftraum gehe und sehe, was da gemacht wird, ja, ob das jetzt Sportler, Leistungssportler oder was auch immer sind. Es ist halt oft technisch sehr schlecht und es hat halt eine hohe Qualität und eine ganz, ganz geile Wirkung, wenn man das technisch sauber kann.
Genau.
Wenn man es nicht technisch sauber kann, ist es halt auch leider so, dass man sich schnell wehtun kann.
Oder es einfach Gegenwirkung haben.
Genau die Gegenwirkung haben, ja. Meine Frau hat in Gainesville studiert, war Schwimmerin und die hatten halt tatsächlich auch, ja, Matt, den durfte ich auch mal kennenlernen. Das war halt der Coach der Footballer, ja. So,
ja.
Und da geht's halt dann ein bisschen grober zu, ja. Das ist ein bisschen Boom, ja.
Ja.
Aber wenn man jemanden hat, der sich tatsächlich mit Spezifik auskennt und erstmal geht es ja darum, eine saubere Technik zu haben und dann muss man ja als Head Coach auch das Verständnis haben, was will ich eigentlich erreichen mit dem Krafttraining, das ich meine Leute machen lasse. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man erstens die Technik vernünftig lernt und dann jemanden hat als Head Coach, der weiß, was will ich halt eigentlich von meinen Athleten und von meinem Krafttrainingscoach im Kraftraum mit meinen Leuten machen. Das ist, glaube ich, das
auch. Da muss gute Kommunikation sein, das muss so eine Zusammenarbeit sein, damit es mit dem Lauftraining passt.
Also ich habe damals ein bisschen Glück gehabt, weil ich zufällig mit einem sehr, sehr guten Gewichtheber, der meine olympische Medaille gewonnen hat, Rolf Milser, in einem Trainingslager war mit meinem Trainer damals und meiner Trainingsgruppe. Und es ist einfach fantastisch, Leute, wenn ihr mal gesehen habt, wie richtige Gewichtheber Gewichte bewegen, ja, und mit was für einer unfassbaren Exaktheit, aber auch Leichtigkeit die Gewichte bewegen, das ist einfach toll.
Schnelligkeit, ja.
Ne? Also es ist wie in jedem technischen Sport, wenn man es kann, sieht es halt einfach toll aus. Ja.
Sieht es einfach aus, ja.
Genau. Aber es ist natürlich extrem, also es war halt ganz wichtig, dass der uns einmal beigebracht hat, wie es funktioniert. Ja. Und das geht dann erst mit einem Besenstiel oder mit einfach einer Stange, ja, mit einer Gymnastikstange. Ja,
genau.
Ja, dass man das exakt lernt. Ja, aber bitte nicht irgendwie Sachen nachmachen. Und wenn, stellt euch vor einen Spiegel, ja, weil dann sieht man wenigstens, wenn man irgendwie schräg steht oder den Rücken eben doch nicht gerade hat oder. Ja, aber es ist ein ganz spannendes Feld. Ist natürlich, Philipp, um auf deine Einlassung noch zurückzukommen, im explosiven Bereich, also alles, was mit Sprint oder Sprüngen oder Werfen zu tun hat, in Deutschland auch relativ gut ausgeprägt. Sicher starke Unterschiede von den Trainingsorten, von den Trainingsgruppen und wer dann da entsprechend unterwegs ist. Ja, ich weiß zum Beispiel, Elmis, du bist ja, was den Verein angeht, in Frankfurt zu Hause. Da zum Beispiel gab es halt ganz lange einen Menschen, der sich sehr stark mit Krafttraining auseinandergesetzt hat. Und die Leute sind dann halt auch alle rangeführt worden. Ja? Aber das ist sehr unterschiedlich, wo man jetzt gerade ist, vor den Trainingsgruppen her. Ne? Aber es lohnt sich, da Zeit und Know-how zu investieren, um das gescheit zu machen, weil dann kann es, ja, und Elvis hat das entscheidende Merkmal genannt, es hilft euch, gesund zu bleiben. Ja? Ja.
Laufbelastung zu ertragen. Ziel. Ja, genau. Ja.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Nimm uns vielleicht mal mit. Ich glaube, ihr seid als Trainingsgruppe immer noch in Portland gebased, oder? Oder hat sich das geändert?
Das ist korrekt, ja. Also Union ist in Portland, ja.
Und das heißt, ihr seid auch wirklich alle vor Ort und habt, weil das ist jetzt auch was, also fragen sich wahrscheinlich viele Leute, wie muss man sich das vorstellen? Die können am Nike Campus da trainieren. Jeder kennt diese Bahn von irgendwelchen Fotos oder logischerweise auch von Videos.
Ja.
Genau. Da gibt es natürlich bestimmt auch noch ganz viele andere fancy Trainingsmöglichkeiten dort vor Ort. Trefft ihr euch jeden Tag zweimal? Ihr habt ja wahrscheinlich immer so Double Days, schätze ich mal, aber trefft ihr euch jeden Tag zweimal oder trefft ihr euch nur für die Kerneinheiten als Team? Oder ich meine, auch in der Gruppe habt ihr unterschiedliche Schwerpunkte, die einen vielleicht noch mehr trackt, andere ja schon auch Straße irgendwie. Wie sieht so eine typische Trainingswoche aus, sage ich jetzt mal?
Also seit ich jetzt mit Union bin, bin ich direkt nach ins Trainingslager gegangen. Also ich habe überhaupt kein so normales Trainingsrhythmus mit dieser neuen Gruppe in Portland gehabt, aber ich vermute, es ist ja sehr ähnlich wie es mit Bowerman war. Da haben wir uns täglich morgens für einen Dauerlauf getroffen oder für eine Einheit bei Nike Track oder wenn wir irgendwo anders sind, wenn wir Bergläufe irgendwo machen oder so einen Tempo-Dauerlauf auf der Straße oder irgendwas, da treffen wir uns. Also wir haben uns fast jeden Tag täglich getroffen, und außer vielleicht samstags. Mhm. Das ist so ein leichter Tag, da laufe ich nur einmal. Das mache ich einfach alleine von meiner Wohnung aus. Aber ja, öfters, also jeden Tag treffen und dann auch öfters zweimal, wenn man nochmal läuft oder für das Krafttraining. Also mit Bowerman, das war ein bisschen größere Gruppe, gab es mehrere Leute. Und die sind alle so 5.000, 10.000, also Langstrecke. Jetzt mit Union, ich glaube, wir sind jetzt vier oder fünf Männer und haben hier ein paar 800-Meter-Läufer, ganz starke 800-Meter-Läufer und ich so 1.500, 3.000 und ein anderer, der auch 1.500, 3.000 macht. Also nicht so eine große Gruppe und dann das Training ist dann nicht so. Also ich würde nicht so oft mit die 800-Meter-Läufer so einen Dauerlauf machen. Also wir haben da einen neuen Teamkollegen in der Gruppe, Noah Kebet, der ist ganz junger 800-Meter-Läufer, ganz talentiert aus Kenia. Aber er fängt bei einem Dauerlauf mit, weiß ich nicht, so 7 Minuten pro Kilometer
Schritt an. Das kann ich auch. Das kann ich
und,
auch.
Und läuft sich dann ganz langsam rein. Und also,
doch verzweifelt ihr, das kann ich
mir vorstellen. Das kann ich nicht machen. Also, ich wünschte, ich könnte das machen, aber leider geht das nicht.
Ich
war sehr gespannt, aber
ich bin nicht überrascht, dass Amos das jetzt so geschildert hat, weil so ist das halt wirklich oft, auch in Kenia selbst, sag ich jetzt mal.
Ja.
Das
halt, am Ende läuft er ja auch schnell, aber die erste Hälfte ist so wahnsinn langsam. Ja. Aber dafür kann er auf der Bahn ein 22-200 laufen. Und das kann ich nicht machen.
Wow.
Ja, das ist polarized, ne? You know, guys.
Genau.
Ja.
Genau. Nichts in der Mitte. Einfach nur extrem.
Ganz langsam oder ganz schnell.
Ja.
Ja, auf der einen Seite sagst du, okay, das ist jetzt ein bisschen anders von der Struktur her, aber klar, nach anderthalb Monaten sind noch die Anfänge. Aber man muss ja sagen, es ist ja eine, also zumindest eine psychologische Verbindung zwischen deinen sehr starken Auftritten jetzt ja. In der Halle bisher und der neuen Trainingsgruppe. Ja, also erstmal kann man ja nicht sagen, der Wechsel weiß ich noch nicht, wie der ist, sondern der macht dir erstmal einen guten Eindruck für dich. Ja.
Das kann man schon sagen, ja. Also ich glaube, das Training funktioniert. Also ich glaube, ich mag es auch. Es ist ein bisschen mehr Mittelstrecke gezielt und auch das... Wie der Trainer so die Einheiten strukturiert, das ist auch ein bisschen unterschiedlich als bei jetzt bei Bowerman. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach funktioniert ein bisschen besser für 1500. Und ja, natürlich diese guten Ergebnisse jetzt im Januar, das hat auch damit zu tun, dass ich einen guten Herbst gehabt habe und gute Grundlage habe, aber ja, auch, dass ich jetzt die letzten paar Wochen ein bisschen was anderes gemacht habe, spielt auch, glaube ich, eine große Rolle.
Ja, auf jeden Fall gut vorstellbar zumindest. Deutsche Meisterschaften hast du, muss gestehen, Ralf, da wirst du jetzt hier informiert sein, du läufst die 1500.
1500, ja.
Also wäre jetzt auch nicht ganz verwunderlich, wenn man nach der starken 5...
Philipp hat sehr lange die Leichtathletik in der Halle und auf der Bahn nicht mehr verfolgt. Ihm ist nicht klar, dass es über 3000 Meter bei deutschen Meisterschaften
gibt. Ich wusste, dass Ralf das sagen würde. Aber Moment. Ich dachte mir, hey, vielleicht laufen jetzt alle Leute, die gerade irgendwie in der Halle halbwegs flott unterwegs sind, jetzt 3000 Wochen Vorlauf
und
oder so.
Das sind gar nicht so wenige, ja.
Ja, wollte gerade sagen, hätte ja auch passieren können. Aber nee, Vorläufe macht natürlich klassischerweise Sinn 1500. Und ich kenne natürlich auch noch die Jahre, weil wir haben vorher kurz darüber gesprochen, wo so wenige am Ende dann irgendwie doch sich gemeldet hatten oder warum auch immer gestartet sind, dass diese Vorläufe ausgefallen sind. Ich weiß auch noch, dass ich in jüngeren Jahren immer eher bei den deutschen Outdoor-Meisterschaften, aber ich fand es auch immer cool, wenn du einen Vorlauf hattest und dann ein Finale irgendwie, das hat irgendwie, fand ich...
Das ist gute Übung für die internationale Wettkämpfe und man die Nerven sind dann ein bisschen weniger fürs Finale, wenn man schon am Tag davor einmal gelaufen ist, denke ich.
Und es ist nicht schlecht, wenn man eine gute Grundlage mitbringt, die ich dir jetzt ja mal zumindest zusprechen würde, auch nach der sehr starken 5000, weil man halt einfach den Vorlauf besser wegsteckt. Also ich kenne das von früher
das,
noch.
Das
es gab
auch
ganz viele Leute, die, ich nenne jetzt keine Namen, ich will dir niemanden diskreditieren, aber natürlich ist man früher auch als schon nicht ganz so schneller 15 Meter Läufer. Ich habe nur 3,43 geschafft, also ich war schon eher immer Richtung 5000, aber wenn man dann mal gesagt hat, irgendwie man läuft mal bei einer Deutschen tatsächlich die 1500, war die größte Hürde, irgendwie durch den Vorlauf zu kommen, dass du gerade noch unter diesen draußen zumindest Top 12 im Finale bist, das war dann meistens ein Problem, weil man sich da dann oft in sehr taktischen Rennen irgendwie auf den letzten 500 durchsetzen musste. Aber am Tag des Finales ist man meistens relativ, sagen wir mal, sehr viel frischer an dieser Linie gestanden als viele von den Spezialisten, die sonst oft halt ein Rennen irgendwie in der Saison oder an einem Wochenende, weißt du, so typisches Race, übelst einen raushauen können. Aber in der Abfolge mit Rennen wegstecken hat das oftmals nicht so gut geklappt. Das ist recht spannend. Genau. Vielleicht nimm uns doch mal kurz mit. Klar, Plan für deutsche Meisterschaften. Ich meine, du fliegst nicht hier aus den USA her, wenn du natürlich nicht sagst, du möchtest auch gewinnen. Jeder, der irgendwo bei deutschen Meisterschaften startet, versucht natürlich auch zu gewinnen. Das ist jetzt ja wahrscheinlich nicht, liegt ja irgendwo auch auf der Hand. Aber wie sieht dein weiterer Saisonplan aus? Hast du noch vor, in der Halle weiter zu starten? Und dann ist ja auch immer interessant, es gibt gerade in den USA ja auch immer ich sag mal, sehr attraktive Startmöglichkeiten, die sich fast nahtlos an eine Hallensaison anschließen, ne? In Kalifornien und so.
Ja, also, ja, ich hoffe, dass ich, wenn ich jetzt in die ersten, unter die ersten zwei am Wochenende bin, dann, und die Norm habe ich jetzt schon für die Hallen-EM, dass ich jetzt nach Istanbul mitfahren kann und da um einen, ja, Finalplatzierung und Medaille kämpfen kann. Das wäre mein Ziel. Ja, wie man so sieht, also mit die Schuhe und mit das alles, also die Leute haben jetzt verschiedene Meinungen über was eine Zeit bedeutet, was diese Zeit bedeutet, oder jetzt unter 4 Minuten für eine Meile laufen, das ist jetzt nicht mehr so besonders, aber Medaille und Rennen gewinnen und Platzierung, das ist immer etwas wert. Also ja, meine Meisterschaft dabei sein, das will ich immer, das will ich nicht verpassen oder ja, für ein anderes Rennen. Also hoffentlich, ja, kann ich jetzt bei den Deutschen laufen und dann 2 Wochen an die europäische Hallenmeisterschaften.
Ich habe natürlich, weil ich ja das Vergnügen habe, am Wochenende zusammen mit Tim Tonda den Livestream von den deutschen Meisterschaften zu kommentieren, schon eine etwas größere Detailkenntnis über die Wettbewerbe, auch über die 1500 Meter der Männer, ja, aber ich verrate noch nichts.
Ah, okay. Das wird hier von der Cliffhanger hier eingebaut.
Ja, wow. Leute, ihr müsst schon gucken, ne? Sportschau.de, ja, das komplette Programm inklusive Vorläufen und so weiter. Und ich glaube, 1500 Meter ist ja am Sonntagvormittag, ne? Also es ist alles am Vormittag,
Vormittag,
weil am Nachmittag in Dortmund Fußball gespielt wird. Und das Stadion ist ja direkt neben der Helmut-Körnig-Halle und deshalb sind die deutschen Meisterschaften grob 14:30 Uhr zu Ende.
Gestern gewonnen. Champions League.
Wir haben gestern Champions League gewonnen, ja, du bist schon gut informiert, ich sehe das, ne? Aber
ich bin hier in mein Hotel reingelaufen vor ein paar Stunden und das ganze Lobby war voller englische Männer, englische Chelsea-Fans. Ja. Also ich glaube, das war das offizielle Hotel für die Chelsea.
Schlecht gelaunte Chelsea-Fans.
Schlecht gelaunte, ein paar noch besoffene Chelsea-Fans saßen da im Lobby und haben den Kopf gehalten. Ja.
Also insofern, und ich glaube, der 1500-Meter-Lauf ist sogar live im Ersten, also in der ARD.
Im Fernsehen,
Wir haben am Sonntagvormittag so grob eine halbe Stunde, 35 Minuten Programm im Ersten bekommen und da haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine attraktive Finals und 1500 schien uns ein attraktives Finale zu sein, also Lauffinale zu sein.
Ja.
Und dann wird das da sein. Ja, da sind wir auch sehr glücklich drüber, weil im Rahmen von Wintersport und so, das ist ja relativ groß, ist das schon eine coole Nummer. Ne? Nimm uns mal mit, du kommst ja jetzt so ähnlich wie Sam Parsons ja auch zu deutschen Meisterschaften dann immer relativ kurzfristig reingeflogen. Was ist für dich so der optimale Rhythmus? Weil Jetlag ist ja da, wie gehst du damit um? Besser dann vormittags laufen, besser abends laufen? Wie gewöhnst du dich daran, dass du trotzdem dann in Deutschland auch schnell wieder in den Rhythmus kommst?
Ja, also es kommt drauf an, von wo in den USA ich anreise. Ja. Also diesmal komme ich aus Boston, da ist die Zeitverschiebung nicht ganz so extrem wie aus von der Westküste. Aber ja, wenn ich so, man kommt normalerweise morgens oder spät morgens an, da versuche ich ganz lockeren Lauf zu machen, so 30, 35 Minuten und so gut wie möglich keinen Mittagsschlaf machen, nichts bis. Also ich gehe dann aber ziemlich früh ins Bett. Da bin ich ja auch schon sehr müde, weil ich kann nicht im Flieger schlafen. Also ich habe immer Schwierigkeiten damit, leider. Also ja, heute Abend gehe ich dann bestimmt um 20 Uhr ins Bett und dann einfach so lange schlafen, wie es geht. Also in dem Zimmer ganz dunkel und dann normalerweise klappt es dann, bin ich schon am nächsten Tag einigermaßen so im Rhythmus. Natürlich körperlich dauert es schon länger, bis alle Systeme jetzt so umgeschaltet sind, aber für so ein Rennen, für so ja, ein Rennen zu packen, das geht schon nach ein paar Tagen.
Für 3,5 Minuten geht's, ne?
Für 3,5 Minuten geht's jetzt. Aber für einen Marathon und irgendwas vielleicht nicht, aber.
Aber wie praktisch, dass man dann spontan Podcast-Einladungen sozusagen annehmen kann, um den Nachmittag so ein bisschen zu füllen.
Genau, damit
man
deswegen.
Genau, damit man nicht ganz
viel Zeit überbrückt. Das ist perfekt. Sonst würde ich hier in mein Hotelzimmer vielleicht auf mein Bett liegen und etwas versuchen zu lesen und dann.
Ja. Ja. Zack, einschlafen. Zack, ist mal eingeschlafen.
Einschlafen, ja. Ja.
Wenn du jetzt so Vormittagsgeschichten hast, wie früh stehst du vorher auf? Machst du einen Auftakt? Was machst du vorher, damit du frisch spielst? Weil das sind ja auch so Fragen, die sich ja viele von unseren Leuten aus der Community auch stellen. Man arbeitet normal und trainiert in der Regel eher abends, ja, also als normale Menschen. Und dann hat man plötzlich einen Lauf am Morgen, ne? Also Straßenläufe etc. ist ja alles morgens, ja. Und plötzlich überlegt man
ganz früh morgens
Genau, jetzt habe ich um 8 oder 9 irgendwo einen Start. Wann stehe ich eigentlich auf und wann esse ich eigentlich und esse ich überhaupt was und bewege ich mich vorher? Diese Fragen halt alle. Ja, wie machst du das?
Ja, also ich habe noch nie so. Also im College habe ich also die Crossläufe, die waren auch ziemlich eher so um 9 oder 10 Uhr, also so ganz früh wie ein Marathonstart habe ich jetzt noch nie erlebt, wo man schon, weiß nicht, so um 5 Uhr im Bus sein muss, um am Start zu gehen. Da kann ich jetzt nicht so gut irgendwas darüber anweisen, wie man das angehen soll. Aber ja, also für dieses Wochenende, wenn ich jetzt so kurz vor 12 oder um 11 Uhr, 11:30 so einen Lauf habe, da würde ich jetzt keinen Auftakt morgens machen. Wo ich normalerweise mit einem Nachmittagswettkampf so ungefähr 5 oder 6 Stunden davor machen würde. Aber ich würde einfach, ich stehe dann vielleicht um 7 oder 8 auf und gehe einfach mal ein bisschen so herumgehen, einfach ganz locker, einfach ein bisschen aufwachen und ich esse schon was. Ich versuche immer in der Regel meine letzte Mahlzeit ungefähr so 2-3 Stunden vor Wettkampf Zeit zu essen. Und das wäre jetzt für so ein Morgensrennen, dann nimmst du nur eine Mahlzeit, würde ich machen. Ja. Aber ich glaube, für 1500, für so Kurzstrecke, Mittelstrecke, ist es jetzt nicht so wahnsinnig wichtig mit das Essen. Also man muss ja kein Carbo-Loading oder so etwas machen. Aber für die langere Distanz dann spielt es schon eine größere Rolle.
Ja. Was machst du normalerweise im Training? Gibt es bei euch, du hast es gerade schon gesagt, energetisch ist das ja eine völlig andere Geschichte, als wenn man jetzt in Richtung 10 Kilometer Halbmarathon, Marathon läuft. Spielt zum Beispiel Nüchtern-Training irgendeine Rolle bei euch?
Für mich nicht. Also ich ess jeden Tag ein Frühstück vor mein Training. Also ich stehe normalerweise so um 7:45 auf und esse dann typisch für mich so Haferflocken, Banane und Kaffee. Und dann laufen wir oder machen wir unser Training, wenn es ein Dauerlauf ist oder eine Einheit auf der Bahn, so 9 Uhr für einen Dauerlauf oder ein bisschen später gegen 10 Uhr für eine Einheit. Also wir machen eigentlich meistens das Training morgens. Und dann, wenn wir noch etwas haben, natürlich dann nachmittags, aber das größte Anteil des Trainings des Tages ist vormittags, ja.
Das ist auch interessant. Da haben wir auch schon mal, glaube ich, irgendwann hier mal in den anderen 144 Folgen vorher mal drüber gesprochen, dass das für mich so ein Gamechanger war. Weil, wenn du in Deutschland groß wirst, in einem klassischen Leichtathletikumfeld, dann ist das Training, Ralf hat es vorher schon angeteasert, ist in aller Regel abends. So wie wahrscheinlich auch die Leute sonst jetzt freizeitmäßig trainieren nach der Arbeit. Aber es hängt ja auch daran, dass wenn du in einem normalen Verein hier bist, der Trainer, hier gibt es ja wenig hauptamtliche Fulltime-Trainer, sondern die haben ja irgendwie einen Job und machen in ihrer Freizeit, coachen die irgendeinen Leichtathletikverein. Und genauso die Kids sind in der Schule, haben dann irgendwie, keine Ahnung, Mittag, Nachmittag, irgendwie kommen die raus, gehen Nachmittag, Abend zum Training. Das heißt, das ist auch relativ normal. Und dann ist irgendwann so diese Transition, ich ziehe nach Regensburg, man studiert da, aber man trainiert eigentlich noch in dem Rhythmus, wie man es immer schon gemacht hat, weil weil du in einem Verein bist und in diesem Verein gibt es keine Profitrainer, sondern du gehst halt da abends hin. Und bei mir gab es aber dann irgendwann schon spät, ich würde sogar sagen, erst so Richtung, wo dann Straße mehr wurde und der Fokus mehr Richtung Straße ging, weil ich auch das Gefühl hatte, ich muss das vom Biorhythmus auch anders trainieren, dass du halt morgens leistungsbereit bist sozusagen, weil die meisten Marathons sind halt irgendwie 9 Uhr, 10 Uhr spätestens der Start, manche auch früher, je nachdem, wo die stattfinden. Und wenn du aber sonst gewohnt bist, abends um 6 Uhr zu trainieren, fand ich das immer ganz komisch. Plus, und das ist ein anderer Punkt, ich finde, vom Mentalen, aber auch von der Möglichkeit der Regeneration, zumindest in dem Profi-Umfeld ist es irgendwie besser, du stehst auf, frühstückst vernünftig, hast irgendwie deinen Haupttrainingsanteil morgens, egal ob es jetzt 20 Kilometer Dauerlauf sind oder ein Workout oder ein Easy Run und Kraft, aber du bist irgendwie den Vormittag beschäftigt und hast dann irgendwie den restlichen Tag auch so für Trainingsnachbereitung, vielleicht noch Physio, vielleicht noch, keine Ahnung, machst dann noch deinen Easy Run, kannst dann über Nacht weiter regenerieren und hast am nächsten Morgen wieder so diesen Hauptteil. Das, muss ich sagen, sagt mir heute auch viel mehr zu, auch wenn es am Anfang so ein bisschen eine Überwindung war, weil man, also wenn du es irgendwie dein halbes Leben gewohnt warst, anders zu machen, das war dann irgendwie ganz merkwürdig, das zu wechseln. Aber dieser, ich sag mal, in Anführungszeichen amerikanische Lifestyle, wahrscheinlich ist es aber überall so, die in Profi-Umfeldern, sage ich jetzt mal, egal ob in USA oder Kenia ja auch, bin ich auch oft genug im Trainingslager gewesen, da kommt auch niemand auf die Idee, irgendwie Nachmittag um 4 irgendwie eine Track-Session zu machen, außer du hast vielleicht so einen Double Threshold Day oder irgendwie sowas, von Renato Canova irgendwie so ein Doppelding, das kommt aber auch super selten vor, normalerweise morgens Haupteinheit und dann Nachmittag easy.
Ja, also ich glaube, ich fühle mich am meisten so präsent oder wachsam am Morgen zu 10 oder 11 Uhr und dann, wenn man so später nachmittags versucht, eine Einheit zu machen, dann ist man so eine schwierige, dann ist man auch vielleicht ein bisschen aufgeregt für ein paar Stunden danach. Vielleicht den Schlaf ein bisschen beeinflussen.
Ja, voll.
Weil das passiert ja natürlich auch mit Wettkämpfe für mich und für viele, wenn man die sind meistens abends und dann ist es ja ziemlich schwierig, dann vor Mitternacht einzuschlafen, weil man vielleicht einen Kaffee gehabt hat und es ist Adrenalin und so weiter. Aber ja, ich finde, das ist, wenn man den Tag so zusammenschaltet, das ist einfach einfacher und kann man so eine mehr konsistente Leistung abliefern.
Ihr seid schon merkwürdige Leute, ihr Läufer, das muss ich schon sagen.
das kann man schon laut sagen.
Das wäre für Ralf der Horror morgens um 8 oder 9.
Das ist ja so ein bisschen so. Also die Leute, die halt explosiv...
Also so ganz früh kann ich jetzt auch nicht machen.
Genau.
Also,
die Leute, die so explosiv arbeiten, da muss man... Das ist ein anderes Geschäft. Da muss man deutlich eher wach sein. Wenn wir Vorläufe hatten wir sehr gerne bei den deutschen Meisterschaften mal morgens um 10. Da musst du aber mal locker, da musst du locker 4,5 Stunden vorher aufstehen, um überhaupt so eine Spannung im Körper zu haben und Leistungsbereitschaft zu haben,
Das war in Tokio 2021 war das ganz schwierig. Also die 1500 Meter Vorläufe, die waren, ich glaube, ich war im ersten, das war um 9 Uhr morgens.
Ja, brutal.
War das.
Ja.
Und
Ja, das ist ein ganz anderer Sport.
Ja.
Ja, das ist tatsächlich so. Aber das ist ja klar von der Strukturierung, so wie ihr das gesagt habt, macht das natürlich total Sinn für Leute, die das professionell betreiben. Das ist ja auch im College-System schon ähnlich angelegt. Ne? Also da lernt man das ja halt auch. Ja, bei uns ist das Vereinssystem ja ein bisschen anders strukturiert, aber so ist das ja dann.
Auf der anderen Seite,
im Highschool ist es ähnlich. Ne? Da wird schon auch morgens trainiert. Ne?
Eigentlich eher, also meine Erfahrung ist schon nachmittags, weil
also der Switch ist quasi zwischen Highschool und College dann eher morgens.
Highschool und College. Also in Highschool, wo ich die meisten Highschools kenne, war immer Sport nach der Schule.
Okay.
Außer Schwimmen, das ist immer vorher und nachher.
Ach genau, weil die können mehr machen. Im College war das eigentlich kommt drauf an, die Saison im Herbst für Crosslauf hatten wir immer ganz früh am Morgen unsere Sessions, so um 7 Uhr oder 7:15. Aber dann in der Freiluftsaison, da haben wir schon eher nachmittags diese Workouts auf der Bahn gehabt. Und ich glaube, das ist sehr unterschiedlich für verschiedene Schulen und kommt drauf an, auf Unterricht und wie man das zusammenbasteln kann. Und bei manchen Schulen hat man ein bisschen mehr, ist, sage ich mal, Sport ist ein bisschen mehr auf demselben Niveau wie mit dem Studium. Und bei anderen ist es nicht so einfach, so 100% auf Sport zu fokussieren. Also es kommt drauf an. Ja, ist unterschiedlich.
Und dann noch die Frage, bist du in den Cold States, ja, wo du im Winter ja große Probleme hast, morgens überhaupt irgendwas zu machen, ist nämlich dunkel und so weiter, oder bist du halt irgendwo, wo es warm ist? Ne? Das ist natürlich auch noch ein großer Unterschied.
Ja, ja, genau, das auch.
Ja. Sag mal, jetzt so ein Wochenende in Dortmund, kommt dann der Coach mit, also deine Teamkollegin Constanze kommt ja direkt aus Kenia, also eine kurze Anreise aus Kenia, kommt jetzt ein Coach rüber, seid ihr auf euch gestellt, du hast ja dann noch einen Verein logischerweise, ja, weil das ja bei den deutschen Meisterschaften nicht national mannschaftsmäßig sortiert wird, sondern dann ja auch noch ein Verein dabei ist, ja, gibt's dann neue Trikots und so, weil das sind ja immer so Fragen, was da alles organisiert werden muss da drumherum, ne?
Ja, neue Trikots. Das ganze Rhythmus bin ich jetzt natürlich schon gewöhnt seit ein paar Jahren. Ich glaube, mein Nike-Trainingsgruppe, der Trainer, der kommt jetzt nicht für die Deutschen rüber, aber für die europäischen Hallenmeisterschaften kommt er schon rüber. Aber ja, für diese Meisterschaften dann habe ich also meinen Vereins Trainer oder Abteilungsleiter dabei und ich bin es auch schon gewöhnt, bei meinem Wettkampf ohne Trainer zu sein. Das habe ich schon öfters gemacht, auch weil ich jetzt so die ganzen Jahre bei einer amerikanischen Laufgruppe bin, wo die meisten Läufer für US-Staaten und ich bin, oder es gibt dann ein paar, die für andere Länder starten, da ist der Trainer, kann er nicht für die ganzen Meisterschaften dabei sein, ist dann meistens in den USA für die Olympic Trials oder USAs und so. Mhm. Das bin ich schon sehr gewöhnt, irgendwo alleine zu sein. So macht mir nichts aus, ja.
Wie ist das denn sonst, wenn du nach Hause kommst? Weil ich habe gestern ein lustiges Foto von dir gesehen, da warst du, glaube ich, gerade im Zug. Gut, ein Kaffee ist ja klar, und dann lag dann gleich die Frankfurter Allgemeine daneben. Ne? Also erstmal ist das schon ein bisschen oldschool, dass du noch Zeitungen liest, also richtig haptisch, ja, mit Blättern und so. Ja.
Ich habe das gerne eigentlich immer noch so mit etwas
in der Hand
zu lesen. Oder es war kostenlos, und dann im Flughafen habe ich es einfach gesehen, als ich zum Gepäckausgabe gelaufen bin, habe ich es einfach mal genommen. Aber ich versuche also mit also die deutschen Nachrichten, da versuche ich eigentlich so einigermaßen so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Also ich gucke da ab und zu das Heute-Journal, ZDF, und dann, ja, wenn ich hier drüben bin, dann lese ich auch ein bisschen mehr die Schlagzeilen und mal gucken, was hier los ist.
Ja, das ist ja schon so ein bisschen Wandeln zwischen den Welten. Ne? Du stammst ja eigentlich aus Aschaffenburg, ja, und ein Teil der Familie ist ja hier. Wie hältst du Kontakt? Wie verbindet ihr das? Und wie oft seht ihr euch eigentlich?
Also das Tolle mit den Laufen jetzt ist, dass es bringt mich jetzt öfters nach Deutschland, wenn ich jetzt es nicht machen würde. Mhm. Und das ist ein Teil davon, das ich ganz toll finde. Und ich sehe dann meine Familie öfters, und es macht auch Spaß für den, dass ich so eine größere Rolle und in ihr Leben habe. Und auch mein Laufen, früher war das immer so eher etwas Abstraktes für die, als USA, und die könnten es nicht öfters anschauen, und ja, er läuft in der Uni oder hier, aber wenn es jetzt in Deutschland da ist, dann können die selber angucken und ja, es ist für mich toll, dass es so meine, die zwei Seiten von meiner Identität so verbindet. Also ja, nach die deutschen Meisterschaften, dann zwischen die deutschen und die europäischen Hallenmeisterschaften gehe ich dann nach Aschaffenburg und bleib mit meinem Onkel und besuche dann auch meine Oma. Und so, ja, es ist toll.
Ja, wenn man zwei Heimaten hat, das hat was, ne? Wenn man es verbinden kann. Also sagst du ja,
ja, genau.
Die Distanzen sind natürlich schon auch groß, ist ja klar.
Ja. Ja.
Sensationell nach der jetzt, sagen wir mal, wir haben jetzt viel über Halle natürlich gesprochen, aber im Sommer stehen natürlich auch wieder Weltmeisterschaften an. Ja. Mhm. Du hast schon gesagt, du siehst dich immer noch eher als 15-Meter-Läufer.
Ja.
Das heißt, man kann daraus interpretieren, dass der Fokus im Sommer natürlich eher bei 15 liegen könnte, aber ja, es gibt natürlich auch ein paar Möglichkeiten, nach den Europameisterschaften in der Halle vielleicht zu einem frühen Zeitpunkt, verhältnismäßig frühen Zeitpunkt einer Outdoor-Season vielleicht auch nochmal was Längeres zu laufen. Also ich denke da beispielsweise so April gibt es ja durchaus auch, April, ja, Mai gibt es ja ein paar gute Rennoptionen in Kalifornien üblicherweise.
Ja, das also so weit voraus habe ich jetzt noch nicht meine Saisonsplanung überlegt, aber ja, also ich würde es nicht ausschließen, dass ich noch eine 5000 laufen würde, aber ich bin ziemlich hundertprozentig überzeugt, dass bei Meisterschaften und bei die Deutschen und WM, dass ich die 1500 laufen will. Es war eine gute Zeit, die ich gelaufen bin, also auch für mich persönlich war das ein Riesenschritt, aber
man muss dazu sagen, deine
so auf der Weltebene mitzumachen, muss man schon einen großen Tick schneller sein. Und ja, ich glaube, ich bin da näher dran bei 1500.
Bei 1500, okay, aber man muss dazu sagen, deine 5000 Meter Bestzeit vor diesen 13:17 lag bei sage und schreibe, ich glaube, 14 Minuten und 4 Sekunden
oder so. 14 Minuten, ja. Das war ja schon ein paar Jahre her.
Wenn du natürlich in diesem Fortschrittsrat
nochmal 30 Sekunden schneller läufst.
Genau. Wenn jetzt demnächst wieder so ein 30-Sekunden-Step kommt, dann bist du ganz vorne mit dabei auf jeden Fall.
Das ist wahr. Das war dabei. Das hat 6 Jahre gedauert. Also, wenn ich jetzt nochmal 6 Jahre warten muss, ja, also, glaube ich, habe ich meinen Moment verpasst.
Amos, du bekommst jetzt einen etwas falschen Eindruck von Philipps Herangehensweise, weil normalerweise schwärmt er immer von der Zeit, ja, als er noch den geilen, schnellen Scheiß auf der Bahn machen durfte.
Bahn ist geil. Bahn ist mega geil gewesen. Richtig. Das war eine geile Zeit.
Gas geben, loslegen, ja.
Ja, und das
macht Spaß einfach so.
Genau, und das kommt mir so vor, als wäre da den Reiz, den du verspürst, an dem richtig schnell laufen auf der Bahn noch nicht zu Ende ist, ja?
Nein, genau. Ja.
Ja. Außerdem darf ich noch mal ganz kurz auf die Fakten verweisen, ja, lieber Herr Flieger. Ja, für die Norm für die Weltmeisterschaften im kommenden Jahr über 5000 Meter muss man 13:07 laufen. Das ist also leider noch mal 10 Sekunden schneller.
Okay, krass.
Ja.
Genau. Aber das ist dann schon so in einem Guss mit der Quali Olympia, oder? Weil, also sagen wir mal, ich bin jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so nah dran.
Kann sogar sein, dass die Olympia Quali nachher nicht so hoch ist.
Okay.
Weil der Weltverband hat ja, mal so jetzt generell gesprochen, ein Interesse daran gehabt, die Standards, also die Entry-Standards für die Weltmeisterschaften so hoch zu schrauben, dass sie von relativ wenig Leuten überhaupt nur erfüllt werden, um ihre
Weltrangliste
stärker in diese Prozesse reinzubringen, weil sie wollen halt diese Weltrangliste etablieren. Ja. Und dazu brauchen sie ein Instrument und das machen sie jetzt über diesen Weg, dass sie sagen, okay, wir setzen die Standards so brutal hoch. Philipp, du erinnerst dich, ja, Marathonstandard ist 2:09:40, also auch ja absurd hochgesetzt worden, um eben die Weltrangliste stärker ins Gewicht zu bringen. Das macht ja für mich jetzt auch, ja, Amos, sag mal, wie du das findest, aber die Orientierung für euch jetzt so in den Mittelstreckenbereich ist gar nicht so schlecht, weil man kann ja tatsächlich mehrere Mittelstreckenrennen machen. Bei Marathon sehe ich das problematisch, weil du hast halt eben nicht 5, 6, 7 Rennen in einer Saison plus vielleicht Halle, hast du einfach nicht. Da ist das, da kippt das für mich in die falsche Richtung um. Aber für euch ist das schon auch eine Option, dass man nicht solchen Zeiten und Zehnteln nachher nachjagen muss, sondern sich eben auch über eine Saisonleistung oder über einen längeren Zeitraum qualifizieren kann.
Ja, aber man macht es immer noch, weil man will immer die Sicherheit von den Normen haben. Genau. Und deshalb, man strebt es immer nach, weil mit des Rankings, das ist dann so ein Stress, wenn man nicht ganz, ganz hoch liegt, weil die letzten paar Wochen dann, da sucht jeder, das ist so ein weltweites, ein weltweites Jagd nach irgendeinem Lauf mit Punkte, den ich noch in meine Ergebnisliste reinstecken kann. Genau. Und wer läuft hier und 3 Tage später, da am allerletzten Tag ist noch etwas hier und das ist
außerdem gibt's natürlich auch schon,
man will lieber einfach die sicher die Norm haben, aber das ist, wie du gesagt hast, das ist jetzt viel, viel schwieriger als früher. Und die Normen für Paris, die wurden eigentlich, die wurden schon veröffentlicht, die sind noch ein bisschen stärker als Budapest. Ja.
Genau, und aus Zeiten, wo früher noch, also ich erinnere mich noch, wie gesagt, das ist auch schon ein paar Jahre her mit Bahn und so, aber da waren früher halt Quali-Zeiten eher im Bereich von, sagen wir mal 13, 20 oder plus minus irgendwie in dem Bereich, 13, 17, 18, 24.
Vor 3 Jahren war das immer noch so.
Genau. Und das ist jetzt auch nicht so, dass das nichts ist, ne? Also ist ja auch nicht so, dass das nichts ist. Und dann fand ich es aber auch irgendwo, es fand ich okay, wenn es dann irgendwie logischerweise auch bei Weltmeisterschaften, keine Ahnung, Vorläufe über 5000 oder sowas gegeben hat und dann gab es ein Finale oder keine Ahnung, das war ja auch in Ordnung. Ich finde das jetzt auch aus sportlicher Sicht, also aus Athletensicht, ich vertrete ja immer noch so die Rolle der Athleten, auch wenn mich das auf der Bahn nicht mehr betrifft, so, aber es macht, finde ich, vieles noch unplanbarer als vorher. Vorher hast du dann halt irgendwann gewusst, du hast vielleicht die Quali, du suchst dir 2 Key-Rennen raus, wo du die Quali packen willst zum Beispiel. Und wenn du die Quali hast, konntest du dann irgendwie vernünftig die Saison weiterplanen zum Saisonhöhepunkt, irgendwie, sagen wir mal, Weltmeisterschaft, Olympische Spiele, whatever. Und dann war das irgendwie sportlich, hat das Hand und Fuß gehabt. Und jetzt, genau wie du sagst, natürlich versucht der Verband, glaube ich, sich selbst mehr Macht zu geben, sprich, um diese Weltrangliste zu etablieren, also so wenige Direktqualis wie möglich und die Vergabe der Plätze halt nach Weltrangliste, macht es aber für die Sportler eigentlich nur komplizierter, weil, wie gesagt, bis zum letzten Wochenende, du dann, wenn du jetzt nicht komplett irgendwo oben bist, gucken musst, wo, kann ich noch hier irgendwo rein in ein Rennen, wo ich mir noch ein paar Punkte abgreifen kann, und da gab es auch auch ein paar Sachen, die nicht ganz so in Ordnung waren, so ein bisschen shady, da gab es auch oft so in Marokko oft Rennen, habe ich schon 1, 2 Sachen gesehen, wo Marokko irgendwie auf einmal angeblich dann nochmal 5 Leute irgend so eine Zeit gelaufen sind, die so und so viele Punkte gegeben hat, wo du dir auch gedacht hast, ich kannte keinen von den Namen da, also der irgendwie schon mal was Relevantes gelaufen ist, und ob das am Ende richtig von den Runden war oder keine Ahnung, kann auch irgendwie keiner so richtig sagen. Ja,
also tatsächlich gibt es inzwischen eine Watchlist des Weltverbandes für bestimmte Nationen, da gehört auch Marokko dazu, da gehören noch einige andere Nationen dazu, die, sagen wir mal, dubiose Punkterennen dann kreiert haben. Ja, das ist es leider, dass das System und warum das halt im Sport immer so sein muss, dass immer nach dem Verbotenen geschaut wird, statt erstmal zu versuchen, sich in dem System zu bewegen, ist dann auch ein bisschen tragisch. Ja. Aber also, ich wollte die 1500 Meter Zeit noch nennen. 3:34:20 ist die direkte Norm für die WM. Da bist du ja nicht so weit von entfernt.
Genau, ja. Das, es gibt, also von World Athletics gibt es auch eine Meile-Norm.
Ja, die gibt es auch. Die ist 3,50.
Die ist 3,51. Also da bin ich schon drunter. Aber ich bin jetzt noch nicht so sicher. Das werden wir jetzt herausfinden, ob DLV das akzeptieren wird. Weil in
ihre
Normen-Richtlinien, da steht die Meile-Norm nicht drin.
Nicht also ich, das ist Spielerei natürlich wieder, dass der deutsche Verband gerne mal sein eigenes Ding wieder macht und nicht
die internationalen. Ich bin, also ich habe kurz gedacht, dass ich die Norm schon hätte, weil ich unter diese Meilenzeit bin, aber jetzt
also weiß ich jetzt noch nicht. Für den Weltverband ist es so auf jeden Fall.
Ja, für den Weltverband ist es so.
Das ist so.
Also natürlich ist mein Ziel schneller als 3:34.2 in ein, zwei Monaten zu laufen, natürlich. Aber es wäre schon.
Was weiß schön. Man, ne? Was weiß man, was in 2 Monaten ist? Das ist ja immer der Punkt.
Es wäre schon ja, ja schön, das in der Tasche zu haben.
Ja, ja, klar. Ja, klar.
Ja, generell, also die Weltrangliste, das Konzept find ich in Ordnung. Und ich verstehe den Zweck davon, dass man mehr so, man will, dass die besten Leute gegeneinander laufen, also öfters, aber ich finde einfach die Ausführung von dem System hat viel zu viele Probleme. Einfach wie das so gestaltet ist, dass ein ganzes Meeting auf einen Ebene ist für Punkte.
Ja, ja.
Yeah. Da kann die Qualität der Felder sehr, sehr unterschiedlich sein von einem Lauf auf den anderen. Und dann ist es irgendwie komplett unfair, wenn das jetzt ein Weltklassefeld für die 100 ist und dann bei 800 sind da 4 Leute nicht am Start gegangen und dann bekommt man wahnsinnig viele Punkte und es war eigentlich ein ganz schwaches Rennen. Also ich finde, da könnte man das ein bisschen verbessern oder irgendwie so gestalten, dass es zu tun hat mit wer im Lauf drin ist und die Platzierung mehr direkt so zusammen verbindet. Aber leider habe ich einen direkten Kontakt mit Sebco jetzt, gerade jetzt nicht.
Ich könnte dir eine Telefonnummer geben, dann kannst du das Office
anrufen. Nein, lieber nicht. Das lasse ich dann immer.
Du hast ja eine ganz andere Option, nämlich Deutsche Meisterschaften gibt auch Punkte für die Weltrangliste. Ja? Das heißt, wenn du Deutscher Meister wirst, dann sieht es schon besser aus. Ja, nimm uns mal mit, wer sind deine Konkurrenten über 1500? Wen schätzt du hoch ein? Wen erwartest du auf den letzten 3 Runden noch an deiner Schulter?
Also ich weiß ja noch nicht genau, wer am Samstag und Sonntag am Start sein wird. Also ich vermute so Christoph Kessler oder Marius Probst, Marc Dortel. Ich glaube, Maximilian Thorwirt hat sogar, habe ich gerade gesehen auf Instagram, dass er eigentlich 1500 macht. Also ja, ich trau den anderen Jungs alles zu und auf den letzten paar Runden, man weiß nie, was passieren kann und deswegen muss ich bereit sein, um eine sehr gute Leistung am Sonntag abzuliefern, damit ich hoffentlich den Titel für mich selbst holen kann. Aber das wollen wir alle und ich freue mich auf ein spannendes Rennen.
Du hast natürlich jetzt bei deinem letzten Rennen in Boston, das war ja so ein Feld, was ziemlich stark war, wo ja schon klar war, okay, hier wird jetzt gleich der Post abgehen. Und da hast du ja gezeigt, dass du sehr schnell laufen kannst. Ja, nimm uns mal mit in dem Feld. Wie hast du dich da positioniert und wie hast du dir das vorher vorgestellt, dass man da in so einem echten Weltklassefeld dann so schnell mitlaufen kann?
Ja, also die ganze Woche davor habe ich schon so im Kopf gehabt, dass ich ganz aggressiv so den Lauf angehen will und recht vorne im Feld sein will, so nicht den ersten hinter den Tempomacher, aber der zweite oder dritte, dann ist es am besten, wenn man einfach weniger so schubsen und so weiter und kämpfen um Positionen, wenn man so ein bisschen mehr zurück im Feld ist. Das fließt einfach ein bisschen besser, wenn man vorne ist. Und ich habe mich einfach so mental auf ein ganz schwieriges, also schmerzhaftes Rennen so vorbereitet und einfach da so Mut haben und mir selbst so positive Sachen im Lauf selber so mit sich selbst redet während des Lauf. Also bis 600, bis 800, bis 1000. Ich weiß, ich kann diese Zwischenzeiten laufen. Das kann ich machen. Also schaff's einfach bis diese Zeit und dann, was danach kommt, das kannst du dann auch machen. Also so auseinanderbasteln und so eine Runde auf jede Runde so für sich selbst nehmen und dann kommt man weiter, ja.
Ja, sehr spannende Herangehensweise. Irgendwann fängt der Schmerz sowieso an, ja. Also das ist dann auch egal, ja. Ja, das hat jedenfalls ja mal sehr, sehr gut geklappt. Und da bin ich sehr gespannt auf das Wochenende. Wie gesagt, ich weiß schon ein bisschen mehr, aber ich verrate es hier noch nicht. Ne?
Also wir können auf jeden Fall mal euch ans Herz legen, Sportschau-Livestream am Sonntag.
Beginnt ja, Samstag schon, genau Vorläufe machen wir auch.
Ne? Vorläufe macht ihr auch, okay, ja, noch besser. Okay. Also dann ja. Samstag und Sonntag ARD Sportschau mit Tim Tonder und natürlich mit Ralf. Das ist dann quasi schon mal Pflichtprogramm. Startet wann beide? Beide um 9.
Nee, das am Sonntag ist es ein bisschen früher, da geht es um 10 Uhr tatsächlich los mit Hochsprung der Frauen. Am Samstag fängt es, glaube ich, erst um 11.30 Uhr an, weil am Samstag geht das Programm in den Nachmittag rein. Da ist kein Fußball, logischerweise, weil die spielen ja nur an einem Tag. Ja.
Kein Zeitdruck.
Also da lauft ihr ein bisschen später. Ne? Ja, super cool. So, wie kriegst du jetzt noch deinen Nachmittag rum? Triffst du dich noch mit Leuten oder kommen noch Freunde und Verwandte vorbei? Was machst du jetzt noch, bis es losgeht?
Ich glaube, ich treffe mich noch mit einem Kumpel aus meinem Verein, vielleicht für Abendessen. Dann gucken wir noch auf vielleicht den Manchester United Barcelona Spiel an. Ich bin Manchester United Fan, also auch und auch Eintracht Frankfurt Fan. Also die haben auch einen großen Champions League Spiel morgen, nächste Woche.
Also Neapel. Ja, nicht, das steht auf dem Plan. Nicht unmachbar, ne?
Genau. Ja. Genau.
Ganz sehr entspannt. Cool. Sehr, sehr cool. Amos, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, war uns echt eine große Ehre, ja, dass wir unsere amerikanische Hörerschaft auch mal kennenlernen.
Ja, hier bei uns genau.
Ich bin sehr gespannt, ob wir da ein paar neue Zuwächse jetzt bekommen, wenn die Folge dann am Freitag online geht. Hoffentlich auf jeden Fall. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen fürs Wochenende. Ich werde das natürlich sehr genau aus der Ferne verfolgen. Ich werde nicht in Dortmund sein, aber ich werde es mir im Livestream anschauen. Und drücke nicht nur für die Deutschen die Daumen, sondern natürlich dann auch hoffentlich für die Europameisterschaften. Und bin da aber ganz guter Dinge. Es sieht auf jeden Fall ganz gut aus, wie sich das bei dir gerade entwickelt. Und in diesem Sinne fürs Wochenende schon mal viel Erfolg. Euch zu Hause natürlich auch ein sportliches Wochenende. Geht raus, geht laufen, schaut Leichtathletik. Im Livestream, jetzt haben wir mal wieder die Möglichkeit, und ihr beschwert euch ja sonst auch immer, dass eine Folge die Woche nicht genug ist, ihr habt zumindest die Möglichkeit, Ralf noch zu lauschen am Wochenende, das ist ja auch erstmal, würde ich mal sagen, schon ein gutes Upgrade.
Ja, vielen Dank, es hat mich gefreut, hier bei euch im Podcast zu Gast zu sein.
Vielen Dank und wir hören uns nächste Woche, bis dann, ciao, ciao.